One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Der letzte Weekend an der Nacht, der grappige Podcast von den modernen Menschen an der Weg. Wir holen beim Frikandel, die nehmen kein Blatt vor den Mund und braten über alles, was Leute in der zweiten Hälfte von dem Leben. Schnelle Caravans, Kochrezepte, schlechte Grappen, Nederlandse Eredivisie und ein Televisieprogramm mit Rudi Carell und Amy van der Maiglöckjes. Welcome, Jungs und Mädchen.
Ja, frisch von der holländischen Ersatzbank. Last Exit an danach 132.
Moin Eggert.
Genau. Hallo, moin moin.
Arndt.
Ja,
moin moin. Arndt, erzähl mal kurz, was haben wir da auf dem Cover? Das sieht ja aus wie ein Marterpfahl oder sowas. Was ist das? Sowas, ja. Sowas Buntes, Künstlerisches.
Ja, das steht bei uns vor der Hofeinfahrt. Und zwar ist eine Skulptur, eine Plastik von dem japanischen Künstler Gakko Okazaki, geboren in Japan 1988 und lebt und arbeitet in Bremen, im schönen Bremen und auch im schönen Tokio. Und ja, die Plastik hat jetzt keinen Namen, beschäftigt sich auch viel mit dem Leben und Versöhnung und ja, gefällt mir sehr gut, also ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber durchaus ausdrucksstark, würde ich sagen, ne?
Absolut, also, absolut.
Arbeitet viel mit Beton und Lack, er malt aber auch. Und ist jetzt ein aufstrebender junger Künstler. Wie sollte man da mal zuschlagen? Einfach mal sich bei uns melden. Wir vermitteln dann mal den Kontakt. Vielleicht hat der immer Interesse, da was zu erstehen, weil der Basquiat hat ja auch klein angefangen, ne?
Ja. Also mir gefällt's gut. Und das sorgt natürlich dafür, dass keine LKWs bei euch in die Einfahrt reinfahren.
Ja, also die alle Vertreter laufen weg, ne? die klingeln gar nicht erst. Die denken, ja, da klingeln wir lieber gar nicht, weil das sieht ja komisch. Also das könnte ja sein, dass das dass die da gar keine.
Dass da noch Hausschlachtungen gemacht werden.
Auf ja. Eine Versicherung haben, eine Lebensversicherung. Nee, und ich bin jetzt auf der Seite vom Bodenseekreis Gakko Okazaki über sich. Ich male und fertige Skulpturen an. Die hybride Formen aus Menschen, Tieren, Pilzen und Pflanzen verkörpern. In meinen Entwürfen verbinde ich lebhafte, bunte Farben und organisches Material miteinander. In meinem künstlerischen Werk stelle ich eine Vision dar, in der die verschiedenen Lebewesen, die verschiedenen Kulturen, Geschlechter, Menschen und die Natur in Harmonie miteinander leben. So, so viel dazu, aber.
Das macht er am Bodensee.
Nee, das war irgendwie glaube ich, eine Ausstellung, eine Vernissage, wo er dabei war.
Okay.
Ich hatte ja übrigens Corona, gerade frisch genesen, aber noch nicht ganz zu Ende, also kann ich keinen empfehlen. Schöne Grüße ja. Nochmal nach Berlin an meinen Corona-Stammtisch. Wir haben ja 2 Jahre Corona-Stammtisch gefeiert und 2 haben sich dann auch mit Corona direkt angesteckt. Schöne Grüße an live. Und nee, war kein Zuckerschlecken. Ich habe immer noch Symptome nach 2 Wochen. Also bei mir läuft's. Ich habe also auch nicht die Mickey-Maus-Variante erwischt, sondern eher so die Sekundarstufe 2, ne? Wie man so schön sagt. Versetzung gefährdet.
Was schon, würdest du auch auf keinen Fall weiterempfehlen? Und
nee,
ist hier
auf keinen Fall.
Bei IMDb 0 Sterne oder was? Ja, okay.
No, als IMDb-Fan würde ich sagen, also eine 0 kann man 0 geben, sonst 1.
Ja, also kannst du einfach sagen, absolut 0 Drehbuch.
und Drehbuch schlecht, genau.
Ja, Spannungsbogen.
Genau, schlechte Besetzung.
Okay, Mann. Alles klar. Naja. Ja, da musst du jetzt durch. Was glaubst du, aber hast du schon irgendwie eine leichte Verbesserung oder noch gar keine?
Ist doch, es
noch
doch.
So eins? Doch.
Am Anfang war die Fieber und Schwindel und so. Also typische Grippe, scheiße. Und jetzt geht's. Also nur Stumpf, Husten, bisschen Schwindel und wird langsam besser. Langsam wird's besser, ja. Aber
Stehe. Das
ist mir nicht so belastbar heute.
Ja. Also nee, dann wollen wir dich heute auch nicht belasten.
Witz auf meine Kosten.
Nee, auf keinsten. Nicht so wie sonst. Okay, genau.
Ja, gut. Ja, was wollen wir sagen? Also es passieren ja sowieso ganz viele schlimme Dinge jetzt, ne? Ich habe das jetzt die letzten Tage mit Butscha so ein bisschen beobachtet, da in der Ukraine, ja. So wie das, glaube ich, alle jetzt zur Kenntnis genommen haben. Ja. Das ist ja nochmal so eine weitere Drehung an der Schraube, wo man dachte, die Schraube ist sowieso schon am Abbrechen, aber jetzt ist nochmal eine Umkreisung weitergedreht worden, dass es knirscht. Und naja, ich bin mal gespannt, wie das alles so ausgeht.
Ja, perfide ist ja auch, dass die Lavrov und so das natürlich jetzt auf schlimmste Weise irgendwie als Fake News da irgendwie abtun, was natürlich irgendwie eine doppelte Verhöhnung der Opfer und so, also das ist unglaublich, also man kann keine Worte mehr, ne?
Ja, ich habe das auch schon gehört, dass Bekannte aus meiner Familie auch so, die mit Russen bekannt sind, also in russischen Kreisen, auch in Deutschland, ist es halt so, dass man nach wie vor glaubt, das ist alles Fake, auch Butscha ist Fake. Mhm. Und also das russische Staatsfernsehen hat da offensichtlich eine gigantische Macht, so, ne? Und das ist halt das Problem, dass sie sich eben schon zu Sowjetzeiten und bis heute halt immer alle das Fernsehprogramm angucken und das so mehr oder weniger auch anscheinend nicht abgleichen mit ihrer Lebensrealität, weil das würde ja schon in vielen Fällen ausreichen.
Ja, alleine, so, ne? Warum solche Sanktionen, ne? Warum jetzt irgendwie, gibt es jetzt hier keine westliche Waren oder wenig, ne? Mehr.
Genau.
Das ist ja, hat ja irgendwie einen Grund. Aber ja, aber ich muss auch sagen, dass wir, also ich habe auch, wir haben Ukraine, also in meiner Firma bei uns ist auch ukrainische Mitarbeiterin jetzt, die geflohen ist, man merkt, dass es das ist, Belastung ist hoch, ne? Also es ist also das ist eben dieses wahnsinniges Trauma, da wird viel, also das ist wahnsinnig viel Schaden, der da über Generationen, der sich hält und der da, weil ich wahrscheinlich jetzt so mit solchen Gräueltaten natürlich immer noch schlimmer wird.
Und auch für die, und abgesehen davon, dass es für die Russen, für die Ukraine eine totale Katastrophe ist, und muss man auch sagen, dass die, ich glaube, die Russen haben ja offensichtlich historisch andere Erfahrungen oder sind anders mit ihren Erfahrungen umgegangen als wir. Ne? Bei uns war ja immer schon, ich weiß nicht, bei uns in der Schule, bei euch in der Schule, Drittes Reich, Auschwitz, waren große Themen. Also man hat das irgendwie versucht zu verarbeiten oder zu bearbeiten, sagen wir mal. Verarbeiten kann man das ja wohl nicht. Das ist einfach.
Den Stalinismus haben sie geschichtlich etwas vielleicht.
Der ist ja mittlerweile schon so weit, dass er wieder verherrlicht wird, wenn ich es richtig verstehe. Wo ich mich frage, wie funktioniert sowas? Das ist ja sozusagen so eine kollektive Verdrängung. Was würde der Psychiater dazu sagen? Das ist ja kollektiver Wahnsinn, oder? Also so, dass man solche Phänomene völlig verdrängt und keine Ahnung, wie solche sowas wie Butscha, das würde ja in Deutschland dafür reichen, dass da über Jahrzehnte in der Schule drüber gesprochen werden müsste. Das würde wäre traumatisierend fürs ganze Volk. Man würde darüber 5 Fernsehserien machen und 20 Dokumentationen. In Russland ist es wahrscheinlich einfach, man geht zur Tagesordnung über anscheinend. Also das, ich so ganz erklärt sich mir das noch nicht. Ich weiß nicht, wie.
Ja, wenn ich meine, einfach dann, also meine, wenn die durch die Fake News natürlich dann durch Staatsfernsehen verbreitet werden, ne, was ja offensichtlich der Fall ist, dann, und die Leute dann sagen, ja, das ist inszeniert oder es ist selbst, ne, irgendwie einfach so, wie soll ich sagen,
so ein westlicher Lügen.
Ja, meine, wer soll das glauben? Ich meine, wenn du wirklich glaubst, dass die Ukraine ihre eigenen Leute irgendwie gezielt erschießen, irgendwie.
Ja.
Und dann, es gab auch so bescheuerte Nachrichten gestern irgendwie, das waren dann angebliche antirussische, also gezielt ausgesuchte Menschen, aber da waren ja Leute auf dem Fahrrad, die dann irgendwie ihr Essen geholt haben oder die mit dem Hund spazieren waren, die wurden dann, also,
ich will da
gar nicht jetzt ins
Detail gehen, weil
ich, also kann eh nicht zu sagen, aber, aber ganz ehrlich, die wenn du eine Kind, wenn jetzt Kinder um 20 Uhr, 25 Uhr oder wo war das, da vor der die Tagesschau gucken, ne, das, diese Bilder wurden ja wirklich gezeigt und klar auch sozusagen wer ist das hier, gescrambled da, aber dass da tote Menschen auf der Straße liegen, Wahnsinn, also das ist wirklich echt gar nicht so einfach, das so kleinen Kindern zu vermitteln, die das dann sehen.
Nee, das mag sein, ja.
Also, mir fehlen die Worte. Ich kann nur, ich kenne die Absicht mittlerweile, kann ich auch nicht mehr nachvollziehen, wenn du, also allein der Aufbau und der Wiederaufbau, selbst wenn die jetzt sofort aufhören würden, ne, dass die zig Milliarden, die sie da investieren müssen, überhaupt diese ganzen Gebäude und Flughäfen oder weiß ich was da aufzubauen wieder.
Ja. Und die Frage ist natürlich, wie willst du langfristig überhaupt noch mit so jemandem wie Putin zusammenarbeiten? Denn ist ja noch gar nicht gesagt, dass es da wirklich irgendwann ein Regime-Change gibt. Das ist ja das, was sich alle vielleicht mal erhoffen, so insgeheim, aber das ist ja gar nicht ausgemacht. Im Augenblick sitzt er ja stabil im Sattel, hat eine Mehrheit in Russland und auch und bei Umfragen angeblich. Wobei ist immer die Frage, wie viel sind solche Umfragen?
Schönen Glückwunsch auch an Herrn Orban, der ja mal wieder ganz toll gewonnen hat mit über 50 Prozent. Super, groß Glückwunsch.
Ja. Die sind ja auch sehr gute Freunde eigentlich, er und Herr Putin. Jetzt plötzlich ja nicht mehr anscheinend, aber Ja, na gut.
Ja, übrigens hat jetzt, glaube ich, was habe ich gelesen gerade eben, die Schwester von Kim Jong-un droht Südkorea mit Atomschlag. Der kleine Kim Jong-un fühlt sich übergangen. Er findet gar nicht mehr statt irgendwie. Muss natürlich,
ja.
Das ist natürlich schade. Es ist natürlich klar, dass er auch noch sich mal melden muss. Dass er auch Aufmerksamkeit braucht. Ne?
Ja, das habe ich auch so nebenbei so aus dem Augenwinkel zur Kenntnis genommen, dass er auch wieder Atomraketen abschießt. Genau, da, also, hallo, Herr Lehrer, ich weiß auch was.
Hallo, Herr Lehrer, ich bin auch noch da.
Im Grunde ist es so ein Schnipsen vor Joe Bidens Gesicht. Ne? Hallo, für mich musst du dich auch noch interessieren, ich bin der schlimmste Rowdy.
Alter.
Tragisch.
Schlimm. Machen wir weiter im Programm, oder?
Ist doch wahr.
Schönen Film.
Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut.
Oh. Ja. Also ich habe aktuell einen Film geguckt, Queen Pins von 2021, ist mit Kristen Bell in einer der Hauptrollen, sind zwei rabattsüchtige Damen. In Amerika ist das ja ein großes Thema mit diesen Coupons, die man sammeln kann, um dann billig oder sogar kostenlos einzukaufen, wenn du genügend hast. Und da gibt's ja sogar Fernsehsendungen drüber und Ähnliches. Und Queen Pins beruht also auf Tatsachen beruhenden Geschichte aus dem amerikanischen Discounter-Dschungel. Da sind nämlich eben zwei von solchen Damen, die ließen sich halt vor ein paar Jahren mal in Mexiko Einkaufscoupons en masse nachdrucken und haben die dann zum halben Preis verkauft auf einer Website. Also sozusagen gefälschte Einkaufscoupons. Ach so. Und die haben ja dann immer einen bestimmten Wert. Wenn du genügend Coupons hast, kannst du sozusagen auch Sachen umsonst bekommen. Und in Amerika funktioniert das so. Und deswegen haben die dann halt eben Coupons im Wert von, sagen wir mal, $40 für $20 verkauft und dadurch eben sehr viel Geld eingenommen. Und bei uns kennt man das ja maximal jetzt so von McDonald's oder so, wo es so Gutscheine gibt. Mhm. Ne? Aber da würde jetzt, ich glaube, da würde man nicht so weit kommen.
Ich habe noch nie im Leben Gutschein eingelöst.
Also, ja. Nee. Ich eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt, glaube ich. Ich nicht, dass ich wüsste. Und ist halt bei uns nicht so eine Kultur, ne? Bei denen halt schon. Und dann ist sozusagen die Story handelt halt davon, wie dann eben die Exekutive, also die unter anderem eben so die amerikanische Post, dargestellt von Vince Vaughn übrigens, der ja sowieso immer eine gute Figur macht, und aus einem anderen Typen, die dann halt eben auf die Jagd gehen nach diesen Ladies, und dann am Ende werden die dann tatsächlich von so einem SWAT-Kommando festgenommen, also die werden die Häuser gestürmt, weil es wirklich um viele Millionen Dollar ging so, und das haben die also alles verdient mit so einer kleinen selbstgebastelten Website. Und haben sich halt noch über so eine Gothic-Tante, die sich halt offensichtlich mit internationalem Recht gut auskannte, haben die sich noch so eine Website bauen lassen, die dann halt im Ausland war, und haben da also erstmal sehr viel Geld verdient und haben das dann alles angelegt in Waffen und Luxusautos und Flugzeugen, um das Geld irgendwie zu waschen. Und naja, also die erleben so einige Abenteuer, sind aber im Endeffekt zwei nette Hausfrauen. Also es ist durchaus sehenswert.
Wie hieß das? Wie heißt der Film?
Queen Pins, also so wie, ich glaube, da mal so einen Film Kingpins, weiß nicht, ob du noch alle erinnerst, und der heißt halt Queen Pins. Warum er so heißt, weiß ich eigentlich auch nicht.
Und wo kann man den gucken? Aber weißt du,
ich habe ihn geguckt auf Amazon Prime, da ist er auf der kostenlos, aber gibt's mit Sicherheit. Kristen Bell ist ja so überall beliebt, also die wird sicher da laufen, wo man auch Adam Sandler und ähnliche Sachen gucken kann.
Ah, okay. Achso, auf Amazon Prime, ja, da kann ich mir mal
auf jeden
zu Gemüte führen. Genau, ich habe da gesehen, Succession, also habe ich glaube ich letztes Mal drüber gesprochen, bin jetzt schon was Staffel 2, also tolle Serie, die Serie spielt ja, es geht ja um einen, vermeintlich um den Rupert Murdoch, also und seinen Konzern, Medienkonzern, also nachgespielt eben in Form von diesem Medienimperium, was sozusagen sich ausgedacht ist. Und der Logan Roy ist der gespielt von Brian Cox, ist der alte Machthaber, und seine verzogenen Kinder, Kendall, Marcia und Roman, die sind nicht in der Lage, das Unternehmen da zu führen und so. Also wirklich krass, ich will gar nicht ins Detail gehen, aber die Serie lohnt sich, also es ist sehr düster. Also man kriegt eigentlich immer schlechte Laune danach, weil es ist mega zynisch, also es sind so viel auch geile Sprüche und so, ne? Ich glaube, wir haben noch einen vierten Sohn, das habe ich ganz durchschaut, glaube ich. Connor ist so Fan von Napoleon. Und hat sich dann den verschrumpelten Penis von Napoleon irgendwie gekauft, will auch Präsident werden und so. Und dann kam dann von seinem Bruder Roman was machst du denn jetzt damit? Holst du noch den Hodensack von Hitler und machst dir einen, ich führe Krieg in Europa, Smoothie? Also auf dem Niveau spielt das. Eigentlich ganz coole Sprüche. Echt lustig. Aber echt sehr bitter. Bitterböse. Ich weiß nicht, wir haben jetzt nachher zum Thema Bücher haben wir auch noch was, ne? Weil da wollte ich ja nochmal, weil Geld, es geht ja nur um Geld und es ist eigentlich, spielt auch gar keine Rolle mehr, das Geld, so richtig. Da hat so Herr Maschmeyer ein schönes Kinderbuch zugeschrieben. Können wir nachher drauf. Aber genau, mehr habe ich jetzt auch nicht geguckt, ehrlich gesagt. Außer Mandalorian, die zweite Staffel, aber das ist nicht der.
Naja. Mir fällt dazu gerade noch ein, der Fall von Ghislaine Maxwell, die jetzt ja gerade vor Gericht gescheitert ist. Die hat ja wohl nochmal versucht, ich weiß nicht, Haftverschonung zu kriegen oder so. Jedenfalls ist das wieder gescheitert jetzt. Die ist mittlerweile 60. Ist ja die war ja die getreue Gefährtin von Epstein, ne?
Ja.
Und der sich da im Gefängnis erhängt hat oder erhängt wurde, weiß man ja nicht so genau. Und die ist sozusagen, hat das nochmal gemacht und die hat ja auch so eine merkwürdige Beziehung zu ihrem Vater gehabt. Der wie ist der Robert Maxwell, glaube ich, der war ja so ein wirklich gigantischer Medienzar in England und hat auch so ein ganz merkwürdiges, perverses Verhältnis zu seiner Tochter gehabt, so ein sehr machtorientierter Mensch, ne, und sehr emotionslos und da hat sie wohl viel sich abgeguckt von ihrem Vater damals. Naja, gibt's auch jede Menge Dokumentationen drüber und so muss man sich mal, das ist also unglaublich, was da so alles passieren kann in so wohlhabenden Familien, das ist erstaunlich. Ja, ich habe da noch...
Ein sehr freudloses Unterfangen, ehrlich gesagt.
Absolut,
Freue mich über mein kleines Leben hier.
Ja, wirklich.
Ne? Ja, aber ist wirklich krass, ne?
Ja, ist ein extremer Fall, ne? Mhm. Und der Vater ist dann ja wohl irgendwie mal, dabei gestorben, dass er von seiner Riesenjacht dann irgendwie von Bord pinkeln wollte und ist dann im Sofa über Bord gefallen. Das ist wohl die wahrscheinlichste Variante, weil es gab auch jahrelang so Diskussionen darüber, ob das eventuell Mord war, etc. Und ich würde mal denken, der Typ ist einfach beim besoffen Pullern ist er ins Wasser gefallen und war weg.
Ja, das ist wirklich stilvoll dann auch.
Ne? Ist vielleicht auch ein angemessener Tod bei solchen Leuten. Ja, ne? Naja. Ja. Dann habe ich mir nochmal jetzt besorgt von meinem Regisseurhelden Dominik Graf. Ist ja deutscher Genre-Regisseur erster Stunde. Ne? Man kennt ihn von aus den 80er Jahren, kennen wir ihn noch, Der Fahnder. Dann eben später Die Katze mit Götz George, Die Sieger im Angesicht des Verbrechens. Ganz tolle Serie, so aus den 2000er Jahren. Dann zuletzt noch Das unsichtbare Mädchen, auch ein ganz, ganz toller Mehrteiler. Und jetzt aktuell von ihm der Film Fabian oder Der Gang vor die Hunde, haben wir hier auch besprochen. Mhm. Von dem gibt es halt eine Polizeiruf 110 Sonderedition, sind drei DVDs drin, drei eben Polizeiruffolgen. Er sollte tot, Der scharlachrote Engel und Cassandras Warnung. Das ist eben mit Edgar Selge, Matthias Brandt, ne, also dem Brandtsohn und so weiter. Also das sind wirklich tolle Krimis.
Ja, okay, klar, ne?
Und kennt man ja so
nicht. Der auch bei Babylon Berlin spielt er auch mit, ja.
Genau. Guter Typ. Wie gesagt, ist die Sonderedition Dominik Graf, Polizeiruf 110. War für mich mal wieder eine Verführung, mal wieder eine Hardcopy zu kaufen von so einem
Medium. Ehrlich? Ja, so. Sehr genau. Schön.
Ja. Ja. Dann haben wir noch geguckt, was ich noch erzählen soll, da haben wir noch mal geguckt, die erste Staffel von Fargo. Fargo ist ja auch so eine Kultserie aus den, glaube ich, 2015er Jahren oder so, wo man auch sagen kann, dass nicht nur die erste, sondern auch die zweite Staffel noch super ist. Also die werden wir uns dann auch nochmal zu Gemüte führen. Es gibt insgesamt vier Staffeln. Dritte, vierte ist bei mir nicht mehr so in Erinnerung geblieben, aber ich weiß, dass die ersten beiden
top waren. Ist die vierte schon raus? Wusste
ich gar nicht. Meines Erachtens ja. Ich habe jetzt geguckt bei Amazon Prime und da kannst du die auch kostenlos gucken übrigens und zumindest die ersten beiden sind wirklich absolut top.
Ja, die sind super, absolut top. Ja, ich finde, übrigens kommen auch jetzt natürlich jetzt Ozark, kommt jetzt die vierte Staffel und bei und Better Call Saul, glaube ich, die fünfte oder so, weiß ich gar nicht.
Alles auf Netflix, oder?
Ja, wo läuft das? Auf Netflix, ja, genau. Darauf freue ich mich auch schon, ja.
Und der Hauptdarsteller von Better Call Saul spielt übrigens bei Fargo erste Staffel eine wesentliche Rolle als so ein bisschen bescheuerter Polizeichef. Das ist
Ist das, wo er seine Frau, der Mann seine Frau, also ja,
der richtig, der so richtig, wo der Mann seine Frau mit dem Hammer erschlägt.
Ah, und, scheiße, das ist gespoilert, aber haben wir alle schon gesehen.
Es passiert in der ersten Folge, in der ersten Hälfte. Also insofern ist es so. Aber wie gesagt, der Polizeichef ist eben dieser Saul, ne? Genau. Der spätere Saul.
Das habe ich keine Erinnerung. Okay, alles klar. Ja, ist doch schön. Dann haben wir doch die besten Tipps für die Zuhörer. Dann war's das, ne? Oder haben wir noch
was? Bei mir ja.
Alles klar.
Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Hallo ihr Lieben, hier ist der Swingo. In unserem Club Tabulos 3 ist Toleranz das Zauberwort. Alles kann, nix muss, ne? Auf dem Weg nach Hause läuft natürlich immer Last Exit Online im Radio. Für die sanfte Landung im Alltag. Schaut doch gerne mal rein, das Buffet ist übrigens auch nicht schlecht. Die Knacker stehen wieder eins und Tante Uschi ist ganz stolz auf ihre handgemachte Mayo. Und der Flaukuchen ist super saftig. Tschüss, euer Swingo aus Eberswalde.
Schmökerecke. Erlesenes aus Literatur und Leben. Lesen, vorlesen, nachlesen auf Last Exit Andernach mit Arndt und Eckart. Unsere Schmökerecke.
Ja, die schöne Django Reinhardt-Melodie immer. Ja, ich fange mal an, weil ich gerade über Karsten, das neue Kinderbuch von Herrn Maschmeyer. Seines Zeichens AWD, ne? Heißt das nicht? AWD?
Ja.
Ich war auch mal bei dem Verein, also ich will nicht sagen, aber das war eine Sondersendung, ehrlich gesagt. Alles danach wieder gekündigt, weil nur Verträge, also ich habe mich tatsächlich mal beraten lassen und die Verträge wurden dann alle so gestaltet, dass die meiste Prämie immer für den Berater, also wo sie, also die wurden immer dann so abgeschlossen für die entsprechenden Versicherungen, wo die meiste Prämie für den Berater rauskam. So viel zum Thema Geld verdienen mit Herrn Maschmeyer, wie er es macht, ne, ganz eigentlich gar nicht so schwer, muss man nur durchschauen als Kunde, dann macht man mit ihm gar nichts mehr. Aber der hat ein Kinderbuch rausgebracht.
Ja.
Das heißt die Startup-Gang, ne? Geil. Am besten gründet man vor der Pubertät sein eigenes Unternehmen, ist doch klar, und das ist großes Abenteuer. Es geht um einfach vier Kinder, es ist wohl ab 10, soll das sein, ne? Es ist Klappentext, Spiegel Bestseller übrigens. Es ist Projektwoche in der Schule und Nele, Karl, Alaya und Mehmet landen im selben Team. Thema ist, wir gründen ein Startup und am Ende der Woche sollen die Gewinner gekürt werden. Die vier rechnen sich keine Chancen aus, denn ihr Team ist einfach zu verschieden, was Interessen soziale Herkunft anbelangt. Und dann hier, Karl ist 13, ne, überspielt Sorgen und Probleme mit coolen Sprüchen, ist Sprayer und YouTuber natürlich, ne, ganz klar. Dann Mehmet ist 12
Sprayer
Jahre,
und YouTuber, ja.
Hilft manchmal im Familienbusiness aus. Übrigens, der Vater ist Dönerverkäufer, ganz klar. Ne, zweiter hat er es nicht gebracht, Mehmets Vater. Ne, als türkischer Einwanderer natürlich kann er nicht Anwalt sein oder weiß ich, ne, Consultant, sondern er ist natürlich Dönerbesitzer, Dönerbudenbesitzer. Da hat er mal schön in die Klischeekiste gegriffen. Nele ist 12, Streberin, Überzeugung, möchte Kinderärztin, Superstar werden. Und Alaya ist 11 und kam vor 12 Jahren aus Syrien nach Deutschland. Technikbegeisterter Computernerd. Ja, alles vereint in Maschmeyers Machwerk, die Startup-Gang. Und so kann man eben Kinder eben auch, ne, dazu animieren, schon mal die ersten 1 Million vor dem 15. Lebensjahr zu verdienen, ne? Muss Papa dann nochmal vielleicht nochmal
Anschubfinanzierung, ne?
Anschubfinanzierung, genau. Die Botschaft ist wohl auch, dass man also alles andere als Geld verdienen ist Quatsch, ne? Und darauf kommt es an und so wirklich Kapitalismus für Kinder und ich muss sagen, wer es nötig hat, denn und wahrscheinlich viele FDP-Wähler unter den Käufern. Ich habe selber nicht gelesen, nur mal kurz reingeschaut und
in dem Fall würde ich sogar sagen, das ist sogar eine Beleidigung für FDP-Wähler, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass überhaupt irgendein Mensch, der weiß ich nicht, mehr als 3er Tür im Kopf hat, diese Bücher liest. Kennst du diese Bücher von ihm, die auch so auf Großleinwand überall beworben wurden? Also ich habe jetzt hier mal nachgeguckt, die 6 Elemente des Erfolgs, die Millionärsformel, Selfmade, die Erfolgsformel und so. Also das sind ja so Bücher, das klingt für mich so verdächtig nach, ich will jetzt hier keinem zu nahe treten, aber es hat sowas Sektenhaftes.
Aber ich glaube, der glaubt wirklich dran, ne? Ich glaube, der meint das ernst, ne?
Ja.
Oder? Ich fürchte, der meint das ernst.
Ja.
Also die Süddeutsche schreibt, es ist ganz klar ein Buch für alle, die ihr Kind als Rohstoff für die deutsche Wirtschaft begreifen. Und das ist echt ganz geil.
Als Rouge.
Also dann ist das Rich ja. Eigentlich will das Rich will hier, das Rich Kid Nele will die Projektwoche in ihrer Schule eigentlich in der Fridays for Future Gruppe verbringen, aber die ist schon voll. Deswegen geht es zum Design Thinking. Die Kinder werden Freunde und bekommen schnell ganz schlimmes FDP. Also gut. Platz 3, ja. Hier kommt die Startup-Gang. Ruft Karl, ein Unternehmen wird gegründet, am Ende knallen die Kindersektkorken. Ja. Und es gibt auch ein Glossar, da werden Begriffe erklärt wie Inkubator, Emerger und Rapid Prototyping.
Inkubator auch,
Incubator. Und,
ist damit das Gerät gemeint oder was anderes?
Das Incubator ist ja, oder Inkubator ist ja auch so eine Art eine kleine Zelle mit schlauen Leuten, Sachen ausdenken und
so eine Art Think Tank.
Der Inkubator war, das war doch immer bei Silicon Valley. Da hat doch hier, Silicon Valley kennst du auch, da hat doch Dings hier sein Inkubator immer. Das war doch sein Häuschen, sein Privathaus, wo die ganzen hier Guilfoyle und so weiter da am Coden waren. Und das ist mein Inkubator. Und was hier entsteht, ist halt eine Mega-App und dann bin ich Milliardär und so. Ne? Das war so, dass dann das Haus zur Verfügung gestellt, Getränke und Kaffeemaschine und dann haben die da angefangen zu denken und zu arbeiten. Aber ich muss sagen, es ist tatsächlich ein Spiegel-Bestseller schon. Das sagt ja auch viel aus über dieses Land. Also für mich eigentlich keine Kaufempfehlung. Also lest lieber was anderes am Ende. Kapitalismus schreit dann doch nach Liebe irgendwie statt nach Geld. Also ich habe es selbst nicht erfahren, aber meine Vermutung ist, dass das nicht ausreicht irgendwie. Vielleicht auch sollte man Kinder erstmal sagen, sie sollen erstmal leben, ne? Und schön Sex haben, Drogen nehmen und so und weiß ich was man so als Jugendlicher, als Kind nicht, aber erstmal ein bisschen leben, ne? Man muss hier, das kann ich auch erstmal weglassen, so zumindest erstes.
Was kostet das Buch denn? Darf man das mal fragen? Das
kostet bei Amazon sage und schreibe 14,01
Euro.
Ja. Ich bin jetzt bei Netto. Brutto 14,99. Bei Edelkids Books erschienen, also Edel in Hamburg. Ja. Hat den Herr Maschmeyer wahrscheinlich, machen wir mal schön auch tolles Artwork, also 1A. So ein Graffiti hier, also, es gibt auch eine lustige, Amazon Review, das muss ich mal kurz vorlesen. Das Buch ist deutlich zu billig, endlich mal ein gutes Buch, schreibt CT. Für Kinder immer diese Hippie Astrid Lindgren Mist, das braucht doch keiner. Habe es meiner Tochter geschenkt, die ist Gott sei Dank endlich aus FFF ausgetreten und der FDP beigetreten. Was FFF, weiß ich jetzt nicht. Verlangt jetzt Miete vom Hamster. Der Schmarotzer hat monatelang kostenlos bei ihr im Zimmer gewohnt und droht der Oma mit Pfändung, wenn sie auf das zu spät gezahlte Weihnachtsgeld nicht 23% Zinsen zahlt. Sehr zufrieden. Ihr einziger Nachteil, halte das Buch für zu billig. Für so wertvolle Ratschläge sollte man deutlich weniger verlangen. Mehr verlangen, daher nur 2 Sterne.
Wow.
Naja, gut. Okay, so viel dazu.
Also keine Chance. Ich gucke gerade, das Vermögen von Maschmeyer beläuft sich im Augenblick auf 1,3 Milliarden US-Dollar.
2022. Ohne das Buch gelesen zu haben, damals.
Hat er ohne Buch hingekriegt. Dafür viele gute Ideen. Und unter anderem auch, glaube ich, sehr versiert in der Vermarktung. Und Veronika Ferris, ne?
Wahnsinn.
Bekannt aus Voll Normal und das Supervibe.
Ja, mega Film übrigens.
Schaut mal wieder rein. Und gut befreundet mit Ralf Dümmel und Judith Williams, schätze ich mal. Aber ich weiß es nicht ganz genau.
Ja Glückwunsch zu diesem tollen Buch.
Ist auf jeden Fall was für die Buchmesse in Leipzig. Also ich hoffe, da wird dann auch eine Lesung und eine Podiumsdiskussion stattfinden. Also man darf gespannt sein. Ja.
Gut, hast du auch was gelesen?
Ich habe auch ein kleines Schmankerl mitgebracht, und zwar ein neues Filmbuch von Christian Kessler. Christian Kessler ist seit vielen Jahren mein Lieblingsfilmbuchautor. Ich gehöre zu den Menschen, die Filmbücher lesen, und für mich ist eigentlich der einzig ernstzunehmende Schriftsteller in dem Bereich ist Christian Kessler, aus Bremen übrigens, und neuestes Werk, wieder absolut der Hammer, Hollywood Blackout, Sternstunden des amerikanischen Noir-Kinos, also der Film Noir, den er so eingrenzt auf 1941 bis 1961, hat er ein fettes, schwarzes, gelacktes Buch geschrieben, ist wieder erschienen im Martin Schmitz Verlag. Sind immer sehr schöne Bücher, die er macht. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 10 Bücher von dem. Und das ist wirklich was für so barocke Bücherfans, also mit ganz viel Farbabbildung, unendlichen
Rezensionen und ja, das macht er also ganz toll. Also er hat auch so einen sehr witzigen, humorvollen Stil. Das hat mich eigentlich von Anfang an begeistert. Ich habe den so ungefähr so vielleicht so um das Jahr 2000 kennengelernt und angefangen, mit dem auch teilweise mir hin und her zu schreiben und dann die Bücher immer zu kaufen. Hat also angefangen zu schreiben über italienische Giallos und so, über die wir immer damals auch zusammen geguckt haben, falls du dich erinnerst.
Ja, ja, ja.
Und genau, und aktuell ist er angekommen eben beim Film Noir. Er ist wohl auch irgendwie in einer Art und Weise für Sky tätig, sagt er so auf solchen irgendwelchen Nischenkanälen, sagt er dann so seltsame Filme an und so. Naja, also auf diesem Wege, Christian Kessler, vielen Dank für das tolle neue Buch und wenn jemand Bock hat auf Filmbücher, einfach den Namen mal merken.
Wie heißt das Buch nochmal? Ganz kurz.
Das Buch heißt Hollywood Blackout, Sternstunden des amerikanischen Noir-Kinos und ist im Martin Schmitz Verlag erschienen. Ne? Und wie gesagt, da gibt es eben noch viele andere Bücher über den abseitigen Film, über den randständigen Film und also alles außer Mainstream, ne? Also kein Ohrhasen oder sowas, wir da nicht besprechen, aber eben alles, was interessant ist und Spaß macht im weltweiten Kino, ja. Das macht. Mhm. Das kann man sich bei Christian Kessler holen.
Ansonsten empfehlen wir noch Robespierre und Deleuze und so weiter. Und,
und die Horkheimer Adorno, die genau. Schule, ne?
Liebe Leseratten, liebe Bücherwürmer, auf Wiedersehen hier bei uns in der Schmökerecke.
Yeehaw! Howdy, partners! Tonight we got our best of the best for you. Welcome to our last exit Andernach Top 10. It's just awesome!
Ja, da sind wir schon bei den Top 10 angelangt.
Genau, und heute geht es um die Erotik der 80s. Also ich durfte mir was aussuchen und habe gesagt, lass mal was machen, wo wir über die Dinge reden, mit denen wir uns auskennen, nämlich das, was sexy war in den 80ern. Da können wir uns ja bald noch dran erinnern.
Ja,
als wir und das war die Zeit, ne, als wir noch jung und saftig waren und eigentlich wussten, worauf es ankommt. Ne? Also eben ein gutes Deo, eine schöne Goldkette, eine flotte Gelfrisur und schicke Mode. Also in deiner Top 3, glaube ich, ne? Und schicke Mode, ne? Und genau, Flotte Pullover mit großen, ne, Best Company Pulli und so. Ja, also auf jeden Fall, darum geht's heute und ich fange mal an mit meiner laufenden Nummer 10 und zwar hatte ich Anfang der 80er etwas, wo ich sehr stolz drauf war und was ich eigentlich auch aus amerikanischen Fernsehserien kannte. Und zwar waren das Boxershorts. Boxershorts war damals was völlig Neues, ist wahrscheinlich heute was ganz Normales. Gemeint sind damit diese aus glänzendem Satin hergestellten taillierten Hosen. Das waren so kurze Sporthosen und ich weiß, dass zu der Zeit Turnhosen bei uns noch eben nicht aus Satin waren, sondern sie waren aus so einem groben Stoff, die man so in der Schule anhatte.
Also ein Boxershort ist für mich eine Unterbuchse.
Nee, wir reden jetzt nicht von, genau, wir reden tatsächlich von den Shorts, die Boxer anhatten.
Ach, wow.
Und das waren so glänzende kurze Hosen und das war Anfang der 80er ein großes Ding, ne? Das war eben ich habe es zum ersten Mal gesehen auf so einer Autogrammkarte von Muhammad Ali, da hat er das so angehabt, so eine weiße glänzende Hose mit so einem schwarzen Everlast-Bund, ne? Und das habe ich also auch, ich hatte auch so eine glänzende Hose aus, ich glaube, die war aus blauem Satin und dazu habe ich dann eben ein Muskelshirt getragen damals, cool. War ich vielleicht so 12, 13 und war damit echt, glaube ich, ich fand mich damit ziemlich cool. Und ja, das, wie gesagt, ich kannte das vor allem aus den amerikanischen Medien, aus dem amerikanischen Sport und fand das damals sehr schick. Also viele Mädchen hatten das dann auch zum Rollschuhfahren und so.
Hast du diese auch schon diese Muay Thai-Hosen, diese Kickbox-Hosen?
Ja, die gab es damals, glaube ich, noch nicht, aber zumindest kannte ich das damals noch nicht. Und das waren so die Vorläufer davon, genau. Also das ist meine Nummer 10.
Bei mir ist es die typische Dauerwelle bei den Damen und die Fukuhila-Frisur bei den Herren. Hast du auch Scheiße?
Ja,
aber wobei die sogenannte saure Welle, ist ja bisher also bei alten Omis mehr so. Schön nochmal rein damit mit den Lockenweg dann. Und ich fand es immer lächerlich, was grotesk irgendwie. Also ich fand es auch nie, ich fand auch Frauen, die sowas hatten, überhaupt nicht hübsch. Ich weiß nur, es war uns in der Straße, gab es einen, der hatte Konfirmation, der musste dann auch dann auch Mini-Plie gekriegt dann, weil Konfirmation war. Also wir haben echt monatelang gelacht über diese Frisur. Weil ja zur Konfirmation muss man ja mal flotten die machen. Und da gab es erstmal schön eine saure Welle rein, ne? Auch für Männer. Sonst natürlich standardmäßig Fukuhila, habe ich auch getragen. Yeah. Oben ein bisschen so, dass es oben ein bisschen absteht so.
Ja, yeah, oben viel.
Hinten kann man auch mal wahlweise ein Zöpfchen machen.
Ja, stimmt.
Und vorne schicken Pony, einen geraden Pony.
Oh Gott, im Himmel, Alter, stimmt. Ja, ich weiß es auch noch, ey.
Einfach 1A.
Puh.
Gibt's auch in Berlin, glaube ich, laufen wieder viele so rum.
Ja, kommt wieder, ich weiß.
Aber genau, das war so eigentlich so
Ja. Offensichtlich, also sagen wir laut Medien und laut Mode.
Diktat.
Diktat, sexy, genau.
Und ich weiß, dass es auch auf, genau was du gerade sagst, auf YouTube gibt es wieder Leute, die so aussehen, genau. Mhm.
Ja, auch diese Brille, diese Influencer-Brillen, gehen mir auch so auf den Sack, ey, ehrlich. Da ist ja nur Fensterglas drin. Und dann, ui, das ist ja mal eine schicke Brille, wie sie in Honey und Nanny 19, naja. Oder, egal, vergiss es.
Die jungen Leute sollen froh sein, dass sie keine Brillen tragen.
Soll ich mal was Neues ausdenken? Kannst du nicht immer alles wieder diese Revival feiern, alle 10 Jahre? Das geht dann
nicht. Ja. Naja. Daran siehst du, wie kreativ wir waren. Ja. Bei mir ist auf Platz 9 sind, passend zu dieser Frisur, die Schweißbänder. Die waren auch Anfang der 80er
ein Riesending.
Ja. Und in der OS, also in der Orientierungsstufe, hatte ich 2 Schweißbänder von Adidas. Die habe ich auch immer getragen, bei jeder Gelegenheit, außer beim Sport habe ich sie nicht getragen. Außer beim
Schweißen.
Ja. Denn ich wollte ja nicht, dass sie verschwitzt werden. Sondern
die waren nicht nur dreckig, ne?
Genau. Ne? Deswegen also ich habe sie wirklich nur dann den Rest des Jahres getragen. Also im Winter haben sie gewärmt, im Sommer haben sie
gekühlt. Ich habe Tennis gespielt und tatsächlich diese Schweißbänder getragen und dann auch mir dabei mein Schweiß aus der Stirn, ne?
Ja.
Aus meinem Fukuhila.
Ja, schon klar.
Ja, das war.
Und ich weiß, da hast du recht. Und das war ja auch so, dass es eben so ein Trend war, der wurde vor allem damals, also zumindest in der ersten Zeit, von Björn Borg und John McEnroe transportiert, ne? Also beides ja weltgewandte Tennisspieler. Björn Borg, glaube ich, aus Skandinavien, John McEnroe aus New York.
Ja,
und
Grandler.
Ja. Der Grandler, genau, der ist ja auch bis heute noch als Grandler
bekannt. Ja,
und ist cool. Mittlerweile schwieriger Grandler, macht ja nichts. Oh. Und die hatten Stirnbänder,
die bist du gar nicht zu hören.
Die so die Mähne gebändigt haben.
Jetzt bist du wieder da, ja.
Genau, also waren eben so Schweißbänder, die die Mähne gebändigt haben.
Mähne müsste.
Und genau, die konnte man auch tragen in der Disco zum Beispiel, zur Jeansjacke oder zum Netzshirt.
Ja, genau.
Schweißbänder waren damals so ein Ding einfach. Das, wie du gerade sagst, auch so passend zu solchen verrückten Sonnenbrillen. Und es waren einfach so Utensilien, die ohne die ging's nicht.
Ich habe bei mir Nummer 9 sind bei mir die Lederblousons und Karottenjeans. Hast du wahrscheinlich auch irgendwie, ne? Also Karottenjeans hatte ich auch irgendwie. Da gab es auch irgendwelche mit blau und weißem Streifen. Ich weiß nicht, was das war. Das waren die teureren oder die noch besseren, keine Ahnung.
Stimmt.
Und Lederblouson auch dann dazu, ne? Also oben Fukuhila Lederblouson.
Ja.
Mit am besten noch mit so hier Puffärmel. Ne, wie heißt das hier? Mit Schulterpolster.
Genau.
Und dann schön die Karotte dazu und dann unten so schöne Segeltücher mit Bommelchen vorne drauf.
Stimmt, College-Slipper, ja.
So, und no. Das wäre, also das, da laufen sie in Berlin auch wieder alle so rum. Das ist nicht tot zu kriegen. Ja. War damals schick, war flott. Ich bin nach Groningen gefahren, hier von Bremen, hab mir eine Lederjacke geholt, irgendwie. Und,
Ich stell mir uns beide gerade so vor, mit so taillierten Lederjacken, Karottenhosen, Karottenjeans, dann eben College-Slipper und weiße Socken und dann im Europa-Center spazieren gehen mal.
Ja,
das wäre doch was.
Auf jeden Fall. Und dazu schön Spandau Ballet hören.
True. Ja. Okay, bei mir ist dann auch auf Platz 8 ist Rauchen. Rauchen war auch einfach cool in den 80ern. Cool, ja. Ne, auf den Schulhöfen gab es immer Raucherecken, da konnte man teilweise sogar in der Oberstufe, bei uns war es relativ liberal, da haben wir mit den Lehrern zusammengestanden. Und es konnte sich auch jeder am Automaten Zigaretten ziehen. Also es war nicht altersbeschränkt so. Ne? Es war zwar theoretisch, glaube ich, erst ab 14 oder 16 rauchen, aber praktisch war das einfach geduldet, dass man eben da stand, sich eine rausgeklopft hat. Ne, und dann eben schön cool angezündet mit dem Feuerzeug und es war auch immer ein guter Gesprächseinstieg, erstmal eine rauchen und das war damals halt noch nicht so geächtet wie jetzt, sondern einfach so gehörte zum mehr oder weniger zum guten Ton, also dass man eben nebenbei eine geraucht hat und über die Krankheitseffekte hat man einfach nicht so drüber gesprochen, würde ich sagen. Das waren eher Randthemen, also das wurde jetzt nicht wie heute, dass es eben auf jeder Schachtel thematisiert wird, die Krankheiten. Damals waren das eben doch eher noch eben Cowboys, Abenteurer und Segeljachtenbesitzer, aber die geraucht haben.
Kommt irgendwie wieder, ne? Ist jetzt irgendwie wieder so.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Ist trendet wieder ein bisschen auch durch Corona. Durch,
okay.
Stress und so weiter. Ja, bei mir sind die Schuhe, ne? Also vor allem so, also Moonboots habe ich jetzt nicht so viel getragen, aber diese Adidas Original, die Superstars, die Superstars. Dann den Air Jordan von Nike, das war ja sozusagen das Premium-Luxus. Ja. Ich weiß, dass es. Also das war, wenn du den hattest, dann hast du echt Rich Kid mäßig da, also da hast du immer gewonnen, wenn du diesen schwarz-roten Air Jordan hattest. Der war ja auch sozusagen war ja damals auch die Zeit, wo er eben massiv, wo er eben vermarktet wurde, eben, oder eben Superstars eben ikonisiert wurden da von Nike, ne, als sozusagen Leute, die einfach über allen stehen und die da länger in der Luft springen und Fadeaway Jumpshot oder so, ne, können als einziger und stilisiert zu sozusagen griechischen Göttern und so weiter, ja, aber das und Adidas eben auch durch The Run DMC, ne, und The Walks This Way, ne, Aerosmith und so, das waren ja die Schuhe, die, glaube ich, da auch getrendet
sind. Ja, klar. Die,
ja, genau.
Bei mir ist auf Platz 7 die Nietengürtel. Also ich weiß, dass es gab eben so verschiedene Nieten, fiel mir dann nochmal so ein. Es gab ja die normalen runden Nieten, da hatte ich so einen Gürtel. Dann gab es eben Pyramiden-Nieten. Es gab auch die Killer-Nieten, das hatte dann Slayer zum Beispiel. Dann hatten das dann ihren Gurten und so, das waren die so ganzen, die spitz waren. Und es gab, ich hatte sogar so einen verchromten Patronengurt, den habe ich jetzt gerade an meine Tochter übergeben. Und das war sehr angesagt. Ich hatte auch so Gürtel mit so dicken Schnallen von mit Jack Daniels Logo drauf oder sowas. Das war also zumindest in Bremerhaven ein Riesending. Ich weiß nicht, ob das in Bremen und Achim auch so war. Und ich war eben wahnsinnig stolz auf so eine, ich weiß noch, ich hatte so eine goldbraune Gürtelschließe von Southern Comfort mit so einem, das war so ein Western-Gürtel und das fand ich ganz toll. Also generell war so Gürtel und so ein bisschen, also dicke Gürtel waren einfach auch ein Thema in den 80ern. Ne?
Das man schon sagen. Ich aber auch nicht, ja.
Bei ja, mir, bei vielleicht mir, eher so ein Provinzding. Ich weiß nicht, bei euch in der Stadt war es vielleicht anders.
Ja, nö. Also ich weiß, dass das da irgendwie bei hier bei den üblichen Verdächtigen hier Thomas Ipung, Mai und Etlich in Bremen oder so oder sowas auch, glaube ich, irgendwie mal rumlag. Bei mir Nummer, wo sind wir jetzt bei Nummer, was habe ich jetzt bei Nummer 8? Ne, 7?
Bei mir war jetzt 7, dann müsste deine auch sein.
7, ja, die 7 ist bei mir, und zwar richtig geil, der Casio VL1, ne, das ist der Synthesizer.
Ja.
Von Trio, ne? Nee, hatte ich, nein, aber das hatte ich nicht, aber es kam. Das war ja ein Mega-Hit, ne? Da von Trio.
Stimmt.
Wer kann sich erinnern? Wahrscheinlich einige von unseren Hörern. So, und der kam den Typen mit diesem Ding auf dem Schulhof an, ne? Und der ist ja so ein integrierter Lautsprecher, ne? Das ist ein ganz kleines Keyboard, das ist ein kleiner Synthesizer mit, ich glaube, 2 Oktaven oder so.
Ja.
Und der, da konnte man, und Trio haben nichts anderes gemacht als diesen Drum Loop, der da jetzt vorprogrammiert war von Casio, ne?
Ja.
Den haben die einfach abgespielt und dann dazu ihre Musik geschrieben. Und da kam dieser Typ, nachdem das ein Riesenhit war, auf dem Schulhof mit diesem Synthesizer und hat es angespielt und dann sag ich, was ist das denn? Ja, das ist der Standard Drum Loop vom Casio VL1.
Also,
wow. Da war das in meiner Wahrnehmung der Erfolg dieses Songs jetzt irgendwie begrenzt, aber ja, Kalle Krawinkel leider schon tot, ne?
Ja.
Hat auch nicht viel profitiert.
Nee, ganz schreckliche Geschichte.
Genau, es war, aber naja, es war irgendwie schlecht aufgeteilt, glaube ich.
Ja.
Egal, das war Nummer 7.
Stefan.
Also an dessen Stefan Remmler geht's gut, ja. Der hat
ich
glaube, der hat die GEMA bis heute noch schön verwahrt. Aber es ist halt schade, wenn man irgendwie dann, ich meine, eigentlich müsste die GEMA ja auch ein bisschen an Casio gehen, wenn man
das sagt. Stimmt.
Oder an den, der den Beat programmiert hat, aber das war damals anscheinend nicht so problematisiert.
Ich habe auch mal gehört, dass
sofort jemand melden, glaube ich.
Ich habe auch mal gehört, dass diese Synthesizer denn lange Zeit völlig ausverkauft waren, weil da war wohl Casio restlos überfordert mit dem Andrang plötzlich, dass alle deutschen Kids dieses Ding haben
wollten. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Casio noch Synthesizer baut, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Wüsste ich auch nicht.
Egal.
Ja, jetzt kommt auch nochmal, ich habe auch nochmal dieselbe Story wie du zu den Haaren. Also ich habe mir auch immer dann damals in 80ern Samstagabends immer bis zum Anschlag die mit so Föhn und mit Bürste die Haare auftopiert und hatte so.
Oh, jetzt bist du wieder weg. Jetzt höre ich dich nicht mehr.
Ach so.
Jetzt geht's wieder?
Genau, ich hab mir damals auch immer so die Haare bis zum Anschlag hochtopiert mit Föhn und Bürste und
hast du?
Ach stimmt. Ja, das war eben so eine Zeit, wo das eben bei uns zumindest sehr angesagt war, so große, aufgeplusterte Frisuren zu haben und das war halt auch so ein Pop-Business-Ding in den 80ern, ne? Besonders aber auch im Heavy Metal dann und so, das in den zweiten Hälfte der 80er, ne? Ja, also Dauerwelle, hast du ja vorhin schon gesagt, war in jeder Form ein großes Ding und Volumen und Locken, das war damals halt alles und ja gut, ihr habt drüber gelacht, wir haben es getragen. Also es war.
Ich war ja in den 80ern eher so ein Metal-Idiot.
Ja, ja, ich auch, genau.
So mit langen Haaren und so, aber
ja.
Aber ich habe bei mir Nummer 6, ich habe da so eine, also ich habe kam bis gemerkt, in der Schule war das so, da kamen auf einmal also Leute total verändert, also von einem Tag auf den anderen komplett verändert an. Lange schwarze Mäntel, Doc Martens, dann Krawatte, Hemd, schwarzes Hemd, Lederhose, dann tupierte Haare, auch, ne, also so und natürlich gebleached, hier heißt es hier Wasserstoff, gebleichte Haare. dann die Mädchen auch, also, meine Schwester auch richtig cool so Bowler aufgehabt. So diese Handschuhe, weißt du, diese, kennst du diese Madonna, diese, diese ganz dünnen Stickerei, wie heißt das denn so, diese, diese ganz dünnen Handschuhe mit diesen Mustern.
Meinst du auch mit den abgeschnittenen Fingern oder welche?
Nee, so, das waren also einfach so über, keine richtigen Handschuhe, sondern so, so, egal, so, eben sah eben aus wie, wie die ganzen New Romantics, Kids und so weiter.
Netz oder Rüschen.
Ja, so genau, Netz, oder, ne? Genau, richtig, genau, ja. Sowas, genau. Und dann, aber von einem Tag auf den anderen so. Richtig, ja. Haare gebleicht, Klamotten irgendwie, der musste im Second-Hand-Shop kaufen, den Kram, ne? Es gab da so einen alten langen Mantel an und so und dann, ne, und so, jetzt sind wir die, und dann auch hier, hier so ein bisschen geschminkt, so, ne? So, hier ist hier Clockwork Orange-mäßig so ein bisschen Lidschatten oder, ne, Lidschatten nicht so, hier ist es hier die Mascara oder sowas, ne? Auch, also Boy George-mäßig so, gab's bei uns nicht so viel, wie sich das getraut haben, Mascara zu verwenden. Also, ich schon mal gar nicht.
Aber, nee, das hätte ich auch nicht gemacht.
Aber es war schon so, das ist so, ey, cool. Und auch die Attitüde, also, die war auch immer ganz anders. Also, die war so, wir machen jetzt mal, wir haben gerade was durchlebt hier. Wir haben die richtigen Platten gehört. Jetzt, wir haben die richtigen bei Peter Illmann die Videos gesehen, ne, wie Secure und so rumlaufen. Ne, und hier Kajagoogoo und da machen wir jetzt mal mit.
Ja, aber gut, das, ja, wie sage ich das? Nee, das ist absolut, ich weiß das noch und ich gehöre wahrscheinlich auch eher jetzt so zum weiß ich nicht, zum weniger jetzt modernen Spektrum. Ich kann mich so erinnern, ich hatte zum Beispiel mir zusammen mit einem Kumpel, wir hatten so Bundeswehrwesten, haben uns so Bundeswehrjacken gekauft, da wurden die Ärmel abgeschnitten und dann wurde auf dem Jahrmarkt, wurden da hinten so Harley-Davidson-Motive draufgeklopft. Ja, genau. Und dazu hatte ich so Body... Ja. Oder? Das hatte ich, ja, das sowieso, und dann hatte ich so Bodybuilding-Handschuhe. Das waren diese Handschuhe ohne Finger.
Ich weiß. Ja. Und du hast echt einen ganz geiler, du hast immer, standst immer beim Autoscooter rum, ne?
Und dann habe ich mir irgendwann so.
Also solche Typen, ey.
Ja, ich hatte ich, ey, pass bloß auf, weg hier, ey. Das ist ein Thema, dann hatte ey. Ich so, ach, hör auf, überhaupt nicht, sah nur so aus. Und dann hatte ja, ich noch, klar, hatte ich so einen Kamm, der in so einem Springmesser drin war, weißt du, so, hast so einen Knopf gedrückt und dann kam da ein Kamm raus.
Den hatte ich aus den USA mitgebracht.
Habe ich jetzt
noch. Hatte ich auch noch, ja. Ich habe den auch noch irgendwo. Kamm, genau, den hatte ich auch. Den habe ich noch irgendwo.
Ja, kann ich den mitbringen, habe ich noch.
Ich habe den irgendwo. Aber die Feder musste man, musste ich die Feder immer noch ein bisschen, die war irgendwann so ausgeleiert, dass der halt nicht mehr einrastete oben. Musste man die Feder und dieses Metall nach oben biegen, dann regelmäßig, weil der nicht mehr richtig aufploppte. Den hatte ich auch.
Sehr
geil,
schön, ja.
Geil. Das war deine Nummer 6, meine Nummer 6, du bist deine Nummer 5, ne?
Meine Nummer, also ich hatte jetzt meine Nummer 6, war meine auftopierten Haare.
Ja, jetzt ist die 5, glaube ich.
Genau, meine Nummer 5, das ist jetzt was ich nicht selber hatte, aber was ich anderswo immer festgestellt habe, wenn ich irgendwo zu Besuch war und insbesondere auch gerne bei Mädchen in der Wohnung, wenn man da zum Geburtstag mal eingeladen war oder so, sonst war ich in den 80ern weniger in Mädchenwohnungen leider. Und zwar war das Patchouli. Patchouli war so damals so ein angesagter Duft. Es war so ein, es stammt eigentlich noch aus der Hippie-Zeit, aber es war so ein schwerer Duft, den so Romantik-Leute gerne hatten. Es war so ein, hat so einen Hauch Exotik, ist sehr süß, schwer, würde ich mal sagen, ne? Und eben, das war in den 80ern halt als Parfum, gab es das als Räucherstäbchen in so Wohngemeinschaften, auch gerne mal in so Toiletten, also überall, wo man ungern putzt, da wurden halt die Gerüche überdeckt. Ist so, würde ich sagen. War Patchouli oder wo viel geraucht wurde, da war auch gern Patchouli immer und so. Oh, schlimm. Also in Kneipen und so. Und das ist also hat also einen durchdringenderen Duft als jetzt Klosteine oder Meister
Popper. Aber Patchouli ist das so, eigentlich ist es ein 60er, ich kenne aber eigentlich ist es ein 60er Jahre.
Absolut, ne? Absolut. In Bremerhaven ist das Spiel angekommen und für mich roch das immer eher so muffig oder schimmelig. Es ist aber auf jeden Fall kein frischer Duft, sondern eher so ein, die Menschen fanden es angenehm, es wirkt so ein bisschen geheimnisvoll, so orientalisch und naja.
Also es wirkt auf jeden Fall bedrohlich, so nach LSD und so weiter.
Genau, es war gerne da, wo eben so bunte Vorhänge waren, wo so Batik-Vorhänge waren und Kissen und alles.
Oder Traumfänger, ne? Und so ein
Schiff. Ja, oder Kifferwohnung oder so. Also jedenfalls immer, wo du merkst, oh, irgendwie ist hier was nicht geheuer. Ja. Das war mal, wo es nach Patchouli roch, so, das weiß ich noch.
Ja, aber ich hatte schöne Grüße an unseren ehemaligen Schlagzeuger Matthias. Der war nämlich in Bremen immer in der Stadthalle, Roadie, und hat mir mal so Plektrons mitgebracht und solche Sachen, Drumsticks, ne, die da im Backstage-Raum noch rumliegen.
Cool.
Und der hat von Aerosmith in Bremen gespielt und da hat er die Räucherstäbchen da mitgebracht. Von Steven Tyler, und das war, ich glaube, ich habe die sogar noch. Die stanken so derbe, das war richtig krasses Zeug. Also du konntest das Atem ab eingestellt. Das war auch Patchouli, aber ich weiß nicht, irgendwo eine Mischung 1 zu 1 oder so. Aber genau, das war interessant, weil Steven Tyler und sowas.
Also ich weiß, dass man, ich habe es nochmal nachgelesen, daraufhin habe gelesen, dass man in den 60er Jahren hat man geschätzt den erotisierenden und also entspannenden Effekt von Patchouli, wo ich mal dachte, okay, das kann ja sein, dass es in den 60er Jahren noch funktioniert hat, aber in den 80er Jahren war das wirklich einfach ein muffiger, süßlicher Duft.
Also ja,
war
erschlagen, alles nicht so erschlagen.
Deswegen haben wir auf den Kopf, wenn du reinkommst, das ist wirklich so.
Das war deine Nummer 5, ne? Bei mir sind es wieder leider habe ich die 5 auch schon, hast du schon erwähnt, Stirnbänder und Schweißbänder. Können wir darüber gehen, dann ist deine Nummer 4 jetzt, glaube ich, dran.
Meine Nummer 4 sind Tennissocken, haben wir eigentlich auch schon gehabt. Also am coolsten waren das eben bei uns in Bremerhaven die Nike-Tennissocken von, die gab es in Wally's Nike Corner. Das war so der offizielle Nike-Store in meiner Heimatstadt und ja, generell hatte man die Turnschuhe, hattest du ja auch schon gesagt, die hatte man meistens so als, also zumindest im Anfang der 80er so als Stiefel, also die hohen Sneaker, und das war damals ein großes Ding. Die Socken mussten halt definitiv weiß sein, also ich glaube, schwarze Socken wären damals, hätte man als Büroklamotten angesehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in meinem Freundeskreis damals irgendwas anderes als weiße Socken hatte, das war absoluter Standard. Und das war, das ist die weiße Socke, die war damals ganz hoch im Kurs. Ich weiß nicht, ob das heute schon wieder in ist, kann ich nicht sagen. Ich kenne es aus meiner Familie, doch meine Tochter hat ein paar davon und findet die auch schick, glaube ich. Also insofern ist auch das schon im Retro angekommen, ja.
Bei mir Nummer 4 sind die Leggings und diese ganze Aerobic-Welle so, ne? Also nur noch Stulpen oder so, das war ja auch
stimmt.
Ich hatte jetzt keine Leggings an, aber ich hatte peinlicherweise, ich kam als Austauschschüler aus USA und war dann in einer Band und so. Und hab da dann auch echt mal getraut, einen Tag mit diesen, kennst du diese schwarz-weiß gestreiften Hosen, diese
gestreiften? Die waren auch sehr angesagt,
ja, bei Bands und so. Da bin ich echt hingetraut mit den Klamotten. Also zerrissenes Shirt von welcher Band war das nochmal? Von irgendeiner Schrottband.
Kiss?
Nee, richtig so eine, wie hießen die nochmal so Schwein? Komme ich jetzt nicht drauf.
So, Schweiz? Krokus?
Kann sein,
dass... Gotthard.
Kann sein, dass es Krokus war.
Celtic Frost.
Ja. So cool war ich auch nicht. Nee, Celtic Frost wäre cool. Ja, das war, glaube ich, irgendwie Krokus. Und dann zerrissen, so extra Löcher reingeschnitten, dann diese Hose dazu, dann mit Fukuhila-Frisur, dann so weiße Adidas Basketballschuhe und dann meine Gitarre dann da rumgetragen. Ne?
Absoluter Rockstar-Look.
Absolut nach hinten los. Also,
ja.
In den USA haben sich ja so Leute mehr getraut irgendwie, aber bei mir an der Schule war das irgendwie mega eigentlich nicht so cool. Da am nächsten Tag alles, habe ich nur einen Tag getraut und musste mir nächsten Tag auch die ganzen Sprüche anhören. Aber das war also diese schwarz-weißen Hosen, dass du die noch kennst.
Ja. Ich weiß, dass das ein großes Ding war und das ist eben auch, wenn man sich die alten Plakate anguckt in den Metal-Hammern.
Ja. David Lee Roth
hat so eine gehabt, glaube ich. Ja. Da war immer mindestens einer dabei, der so eine Hose anhatte, ja. Und dazu diese weißen Stiefel, genau.
Ja.
Okay, bei mir ist auf Platz 3 ist einfach die Bräune. Die Bräune war absolut cool in den 80ern, weshalb ich auch schon ab 16 so ein Gesichtssolarium hatte. Ich habe mir dann erstmal zum Geburtstag gewünscht, Habe mich regelmäßig vor mein Gesichtssolarium gesetzt und mit so einer kleinen roten Brille, ne? Mit so einer Solarienbrille. Kann ich dir nicht sagen, ja, Muttermale vielleicht, ne? Also es hat eben dann so, und dann hat man da gesessen, hat so ein bisschen vor sich hingeschwitzt und hab teilweise auch so oben ohne davor gesessen, damit auch so der so ein bisschen der Ausschnitt auch noch braun ist. Die Damen, wie fliegen, sind sie zum Licht geflogen, ne? Und das Teil ist also sozusagen auch immer weiter mit mir umgezogen und das habe ich auch erst vor wenigen Jahren entsorgt, obwohl das wahrscheinlich schon längst, lebensgefährlich war, sich da vorzusetzen, aber das stand hier noch viele Jahre rum. Und es war ja so eine Braunröhre und die ist jetzt auf dem Schrottplatz. So ultraviolettes
Licht, was das, ne?
Es hat so, deine Zähne haben immer so weiß geleuchtet, wenn du das anhattest. Und, ich weiß nicht, was Folgeschäden kann ich dir auch nicht sagen.
Bräunungscreme, die habe ich auch nicht benutzt. Nee, da war ich. Ich habe bei mir Nummer 3 ist der Dreier BMW, ne? Also ein schwarzer Dreier BMW.
Ja.
Vorzugsweise auch mit so einem Samurai-Schwert hinten in der Ablage.
Also
so ein glänzendes Samurai-Schwert in diesem,
natürlich.
In diesem aufwendigen Holzscheide drin. Und der beim Bremsen dann schön. einen schönen Dreier, schwarzen Dreier ohne viel Schnickschnack. Vielleicht so eine 215er Bereifung oder so. Und dann ein schönes Samurai-Schwert. Also da, und dann, da, dann warst du Eisdielen und Diskotheken auf jeden Fall, glaube ich, da kannst du einen darauf lassen, dass der mal einer artig anspricht.
Aber 100.
Also damals, war das, glaube ich, schöner. Ich habe sowas nie gefahren. Ich habe nie BMW gehabt bisher. Aber das war immer beeindruckend, fand ich beeindruckend.
Ja. Sowieso Asien und überhaupt so dieses ganze Ninja und Shogun-Thema, das war ja auch in den 80ern, glaube ich, groß. Ne? Da gab es ja diverse Fernsehserien und gab es schon in den 70ern gab es ja schon diese Kung-Fu-Serie und später dann irgendwelche anderen Sachen und so. Ne? Und ja, ich weiß auch, das war so das Samurai-Schwert im Wohnzimmer über dem Sofa, das war bestand für einen hohen Grad an Coolness, gerne auch noch so ein paar Wurfsterne zwischendurch dahin gehängt und so.
Wurfsterne, genau, ja.
Ja, die hingen auch gerne da als Deko, so, ne? Ja. Das waren so die Welle der Ninja-Filme war damals und ja auch
Spiegel
so.
Spiegel war noch irgendwie ein Fuchsschwanz oder, nee, was war noch im Spiegel? Innenspiegel war noch hingegangen, auch was runter, so Boxhandschuhe oder irgendwas.
Ja,
irgendwas
genau.
Irgendwas hing da noch runter, weiß nicht mehr.
Ja. Bei türkischstämmigen Mitbürgern gerne dann mit so einem roter Handschuh mit so einem weißen Halbmond drauf, so genau. Ja. Wunderschön. Bei mir auf Platz 2 ist das Zippo-Feuerzeug. Das war eben auch extrem cool, so irgendwo zu sitzen. Also wie gesagt, Rauchen war damals ja cool und das
Ganze. Du, ich kann das mit einer Hand aufmachen.
Gute Frage. Ja, doch, konnte ich auch.
Ja. Und zwar mit so einem Zusammendrücken. Und zwar nicht so, also mit einer Hand, also man, naja, da kann ja jeder mit einer Hand.
Naja, klar.
Nein, aber so mit einer, mit den, also du drückst von den Deckel einmal nach unten und lässt dann los. Also das war so, also nicht so klassisch, ne? Ist ja auch klar.
Ach so.
Aber so, sondern so, egal. Toller Trick.
Jedenfalls, das war damals von größter Bedeutung, dieses Zippo-Feuerzeug bei sich zu haben und damit eben, was du gerade sagtest, so coole Tricks damit zu machen beim Rausholen, beim Anratschen und so, ne? Und
voll ungesund auch übrigens, ne? Mit dem
Benzin. Ja klar, klar. Und ich kann das ja, wie gesagt, ich kam mir damit sehr professionell vor. Ich hatte auch sogar zeitweise so ein kleines Ledertäschchen mit Knopf am Gürtel, wo das drin war.
Cool.
Und für mich war das eben so immer das amerikanische Sehnsuchtsobjekt.
Hattest du denn eins mit so mit Adlern drauf oder mit irgendeinem Knarren oder irgendwie graviert oder Gravur?
Ich hatte erst ein neutrales und dann irgendwann später mal so eins zum, wo so drauf stand, ich glaube 70 Jahre Harley Davidson oder so, das habe ich auch noch. Das habe ich auch sogar noch und genau. Auch eins oder zwei, ja. Und es war dann auch so, man konnte dann auch so irgendwann mal nachlesen, wie alt die sind und so. Da gab es dann so Verzeichnisse. Es gab Leute, die haben die gesammelt, kannte ich auch so in der Kneipe zum Beispiel, wo ich regelmäßig war. Da hatten die so einen ganzen Wandschrank voll mit Zippos und haben die dann von den amerikanischen Soldaten eingesammelt und dann konnte man immer gucken, welches ist wertvoll und so. Ne? Und ich weiß einfach, dass es so in sämtlichen Filmen halt immer vorkommt, in diesen Vietnam-Filmen wurden ja immer gerne damit, da hatten die das so am Helm gehabt und haben damit irgendwelche Hütten angezündet und dann die Zigarette oder eben Trucker und so. Also es war eben so ein amerikanisches Sehnsuchtstool irgendwie, ne? Das Zippo-Feuerzeug. Ja,
stimmt. Naja. Bei mir Nummer 2 ist jetzt, und zwar der angeschnittene Hinterkopf, weil die hatte ich sogar. Und zwar, kennst du den angeschnittenen Hinterkopf? Das war so eine Art Kante im Hinterkopf. Also,
ach, so eine Frisur meinst du?
Ja,
klar.
Ich bin, glaube ich, 4-5 Mal zu meinem Friseur gegangen, bis er verstanden hat, was ich haben will. Da war das schon längst wieder out, glaube ich. Weil ich, eine Freundin von meiner Eltern hatte mir das damals erzählt, wie man das nennt, das fand ich so cool, angeschnittener Hinterkopf. Also ich hatte so blonde, blonde, glatte Haare.
Ja. Yeah.
Und dann hatte ich, irgendwann war es denn so weit, dass dann hatte ich dann noch eine kanariengelbe Jacke dazu. Dazu hatte ich, und zwar von Rimowa, einen Aluminiumkoffer als Schultasche. Dann ein gelb lackiertes Fahrrad. Ich sah aus wie ein
Kanarienvogel. Alter.
Dazu dann schöne Schüchchen. Sonnenbrille und ich sah aus wie so ein Popper-Arschloch.
Wollte ich gerade sagen, Alter.
Es wurde mir dann auch, ich hatte nie Stress in der Schule eigentlich, also aber es hat mir tatsächlich jemand mit Kreide im Fahrradkeller auf meinen Fahrradsattel Popper, nicht Popper-Schwein,
nein, wirklich,
der Popper draufgeschrieben, ne? Und,
okay.
Und dadurch, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt gehe ich tatsächlich als Popper durch.
Ja.
Weil das war eine ganz kurze Phase. Also, das war, glaube ich, vor der Metal-Phase.
Aber ich weiß, dass Gelb zum Beispiel, dass das wirklich so eine Farbe war, die war mal sehr angesagt.
Alter, ich sah
und dann gerne so, was du gerade sagtest, so Marco Polo Sweatshirt, ne, darunter so ein weißes
diese Polo-Shirt. Diese arschteuren Scheißklamotten von, genau, Marco Polo hatte ich, Boss hatte ich.
Ja.
Dann und so mit aufgedruckt, Benetton und sowas, ne?
Also ja, genau. Benetton.
Und dann denkst du, kommst da rein und denkst, jetzt das, und dann dieser Koffer ist ständig runtergefallen vom Fahrrad, ne? Weil hinten auf dem Gepäckträger nicht richtig. Ich hatte auch so ein egal, ich hatte nicht so ein Klemmbügel.
Oder kennst du noch Best Company? Das waren auch so riesige Sweatshirts, die so ganz schwer waren und teuer.
Ja, ich weiß.
Mit so bunten Schriftzügen oder so. Das war so 80er, glaube ich, ja.
Wow. Also, ich meine, aber ganz ehrlich, du hast ja eine Tochter, ich meine, ich glaube, die Leute müssen da durchgehen. Also, wenn die Kinder sowas machen, ne, sei denn, komm, denn lach nicht, ne, Daddy.
Nein,
komm, sag, ey, sieht ja geil aus, Maga, ne, viel Erfolg in der Schule. so, ne, denn ja. Irgendwann merken, es gab da Modesünden. Es gab da eine, die war auch nicht besonders, sag mal, eine Freundin meiner Schwester, die war jetzt nicht besonders, wie soll ich sagen,
hübsch.
Ja, die war auch so schlecht sozusagen von der Taille und so. Die hat immer rosa Klamm, alles rosa, komplett rosa. Wer ist denn dieses rosa Schweinchen, was da mit deiner Schwester also waren wirklich so, also man selber war ja selber nicht besser, ne? Also es sah ja genauso beschissen aus.
Ja.
Aber man musste einfach durchgehen und da nützt es auch nichts, das zu kritisieren oder zu lächerlich zu machen, so ja, okay. Gut, wenn der Rock zu kurz ist, dann sagt man vielleicht was, keine Ahnung, aber ansonsten sei ja viel Glück, ne? Durchlebt das, am Ende in 20 Jahren hast du was zu lachen, ne?
Also es gibt von mir auch so geile Bilder. Ich habe da wirklich eine Hochzeit, wo ich 20 war, war ich auf einer Hochzeit, so tropfenförmige Pilotenbrille, dann so eine Howard Carpendale, aufgeplusterte Howard Carpendale Frisur, weißes Jackett mit hochgekrempelten Ärmeln.
Ja, geil.
Darunter Jeanshemd mit Kette drauf. Dazu spitze Cowboy-Stiefel, also
Cowboy-Stiefel,
geil. Ja, aber wie?
Und dann mit so einer silbernen Schnalle oben vorne, sogar mit einer Spitze noch.
Nee, das hatte ich leider nicht, aber
und dann natürlich cool geraucht und so.
Ja, natürlich. Das hatte ich nicht, aber ich habe mir natürlich aus Amerika extra die Softpacket von den Zigaretten mitgebracht.
Ja, die Softpacks, genau.
Die Marlboro Softpacks
von Prince Denmark und Lucky Strike, ja.
Genau, und dann eben da drin, die deutschen Zigaretten dann immer reingefüllt. Haben wir alle so gemacht hier bei uns auf dem Dorf.
Ich glaube, ich auch Dings geraucht.
Ja. Und dann konnte man eben rausklopfen, nämlich, wie das sich gehört, im Film halt, ne?
Und da gab es Idioten, die haben die ganz aufgerissen, die Packung.
Ja,
das ist natürlich voll. Du darfst ja nur eine kleine Ecke aufreißen.
Ja.
Stimmt, du musst du musst diese kleine Ecke auch dann so ganz
rausklopfen. Ja. Im Gegensatz zu der europäischen Flip-Top-Box, die keiner haben wollte, die eben so diese harte Box.
Das weiß ich auch noch.
Wobei, die konnte ich auch mit einer Hand aufmachen. Weißt du das noch? So, dass man die so in die Hand genommen hat, die so, dass man sozusagen hatte so eine Handbewegung, dass die so aufgegangen ist. Man musste also nicht mit der zweiten Hand so aufmachen. Genau. Naja.
Ja. Das ist zumindest deine Nummer 1, ne?
Meine Nummer 1 haben, wie gerade schon angesprochen, ich hatte mit 18 und dann auch noch mit 19 so ziemlich spitze Cowboy-Stiefel und das war eben damals auch, wie gesagt, es war auch so Ende der 80er, fällt mir gerade auf, war eigentlich Ende der 80er, weil ich habe mir die gekauft von meinem Wehrsold bei der Bundeswehr, weil die waren ziemlich teuer, damals, ich glaube, 250 Mark oder so, jedenfalls, das war was Hochwertigeres, aber eben auch so dicke, fette Cowboy-Stiefel und das war so damals überhaupt so dieser, zumindest bei uns in der Gegend, dieser Cowboy-Kult, also die ganzen Eastwood-Western und Rauchen, Jeansanzug, eben Jeansjacke, Jeanshemd, Jeanshose, dazu diese Stiefel und das war eben damals, ich fand's wahnsinnig cool, was soll ich dazu sagen, also es war aus heutiger Sicht, es ist alles sehr lustig und hirnrissig, aber es war damals ein Thema, was einem voll wichtig war, so, ne, und die eben dazu eben dann geraucht und am besten noch in der Kneipe Whisky getrunken und dann war die Illusion perfekt, glaube ich, mit 18.
Ja. Bei mir Nummer 1 ist die ganze Musik, ne, die Firma hat jetzt gefehlt hier, die ganze
New
Wave, New Romantic Zeit oder so, das habe ich auch sehr teilweise wirklich auch mitgefeiert, also Duran, Visage, Spandau Ballet fand ich zum Beispiel selber geil, Culture Club irgendwie, gut, da hatten
klar.
Ein paar jetzt irgendwie Ultravox, Adam and the Ants, ABC, ne, Look of Love oder so, ne, oder Madness oder sowas finde ich auch, Soft Cell.
Ja.
Von Catch a Goo-Goo habe ich zum Beispiel auch gefeiert, OMD hatte ich ganz auf Vinyl, ich hatte Eurythmics, Alpha Will, Blancmange, diese ganzen Sachen, das war ja wirklich eine Dinosaurierzeit irgendwie, weiß ich, 5, 6
gigantisch,
Jahre.
Gigantisch, ja.
Wo echt nur geile Alben rauskamen, so, ne, irgendwie wirklich tolle Sachen und
Vor allem damals eben alles wirklich neue Musik, ne, das ist ja heutzutage eine Rarität, aber damals wirklich eine komplett neue Musik, also die Rockmusik wurde komplett durch die elektronische Musik ausgetauscht für eine Zeit lang, ne, und zumindest das war alles, was angesagt war dann eben neu, ne, und also
genau, es gab sozusagen immer wieder, ach, ist das schon, und es gab viele Singles, also trotzdem immer, klar, auch Alben gehört, ne? Also Albumlänge, so, war natürlich klar, aber Spandau Ballet habe ich extrem abgefeiert, Catch a Goo-Goo habe ich extrem abgefeiert. Gut, da gab es ja so Leute wie Prince oder so, oder natürlich viel im Rockbereich, aber es war schon eine Zeit, wo
zumindest in Europa, also zumindest in Deutschland, Europa war diese elektronische Musik wahnsinnig angesagt, ja, aus England.
London auch, ne? Ich war damals auch
irgendwie
in London ein paar Mal so als
Umwelt.
Also Sprachkurs oder so ein Kram da und das war natürlich schon eine geile Zeit, ne, weil die danach alle so es gab auch Breakdance noch und sowas oder es gab viel, ja, aber ja, aber die Leute liefen halt echt wirklich so rum und haben dieselbe Musik gehört und ja, das ja. ist ja durch die ganze, sag mal, irgendwann war ja Schluss mit der ganzen, mit, es gibt ja keine Eras oder keine wie heißt das, das Mehrzahl von Ära. Mehr
Ehren?
Weiß ich auch nicht, ne? Also wo sagen wir, es gab dann Punk, es gab New Wave, es gab keine Rock'n'Roll, es gab Hip-Hop, so, ne, und es gab bestimmte Leute, ne, die dann eben so entsprechend aus 70er Sachen Musik gehört haben oder Fashion oder es ist ja alles durcheinander, ne? Also jetzt sozusagen, dann gab es Drum and Bass Phase oder sowas, ne? Und gerade in Musik oder so, oder mit das Musik oder Mode auch immer so korreliert, aber ich sehe da ja jetzt alles nebeneinander so. Und ich meine, ich weiß ich jetzt nicht, dass seit 2000 oder so ist ja irgendwie, oder 1990 ist ja nicht mehr so viel, so dass es eine weltumspannendes Modephänomen gab oder so, oder ein Musikphänomen, was alle begeistert hat, also seit Grunge oder so. Sagen wir mal, da nicht mehr viel passiert ist, wo sich Leute auf eine Band einigen konnten oder sowas, ne? Oder sagen, ey, das ist jetzt, ne, die Zeit, wo alle.
Nö, das hat sich einfach total geändert.
Oder alle Hip-Hop oder Hip-Hop dominiert oder so, ne?
Nee, das kann man, glaube ich, so nicht mehr festmachen und das merke ich so. Klar, es gibt auch Bands heute noch, wo die Mädels sagen, das finde ich toll. Also zum Beispiel, ich glaube, ein großer Teil der Mädchen könnte sich wahrscheinlich auf Harry Styles einigen oder weiß ich nicht, eine Zeit lang konnten sich alle auf Billie Eilish, glaube ich, einigen oder so. Ne? Ja, aber das sind halt immer nur so kurzfristige Phänomene.
Ganz kurz,
ne?
Und, ja, würde ich auch sagen.
Und es splittet sich sofort wieder auf. Ne? Und ich habe mich mittlerweile auch so, ich weiß nicht, wie du es machst, ich suche, bei dir ist natürlich noch anders, dadurch bist du ja auch viel mehr im Stoff durch deinen Job und so. Ich suche mir halt Sachen raus, die ich gut finde. Ne? Im Augenblick höre ich halt gerne, seit einiger Zeit gerne so Prog-Rock aus den 70ern oder ich höre gerne, im Augenblick zum Beispiel mache ich modernen Country gerne, so aktuellen, so Pop-Country. Suche mir da Sachen raus. Das ist ja das Coole, das ist ja einer der Vorteile von diesem ganzen Spotify-Scheiß, dass alles umsonst ist, in Anführungsstrichen, dass man sich wirklich alles mal raussuchen kann und so. Ne? Nur natürlich ist es für die Musiker ist es furchtbar. Ne?
Ja, hatte ich gerade ein Gespräch mit einem jungen Künstler hier, der auch gleich gesagt hat, ja, mit Streaming verdiene ich gar nichts. Ne?
Er will ja, dann klar,
irgendwie bei Dussmann und so platziert sein. Also.
Ja, ich weiß nicht, aber du musst irgendwie wieder gucken, dass du den Kram... Weil ich weiß, dass heutzutage natürlich, was glaube ich viel einfacher geworden ist, ist ja wohl die Musik zu produzieren. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass du für erstmal 50.000 Mark brauchtest, um mal zwei Tage ins Studio zu gehen, sondern das kannst du heutzutage mit dem Laptop machen. Aber, oder das wäre so ein bisschen flapsig gesprochen, nee, ne? aber den Kram so eben, das Problem ist ja, den Kram an Mann zu bringen eben für Geld,
ja,
ne,
und nicht ja, einfach... Ja, du musst dich halt durchsetzen, ne, und du musst dich halt, also wie soll ich sagen, also du musst halt am besten machst du das 20 Jahre, ne, irgendwie baust du deine Fanbase auf, ne, über deine Social-Media-Seiten und so und machst und spielst 1000 Konzerte, sammelst und dann hast du deine Fanbase, die dich gut findet, oder du schreibst einen Hit oder so, ne? Also Hit schreiben, es geht schneller, aber wer schreibt schon einen Hit? Also, und dann musst du den Hit auch noch irgendwie ein bisschen an den Mann bringen. Also klar, aber ich sag mal so, die Mechanismen des Marktes sind irgendwie, weil bei dieser Diversifizierung oder auch bei der Masse an VÖs, sich da durchzusetzen, ist brutal schwer. Ich meine, ich bin ja schon echt lange dabei und ich habe so viele Bands erlebt und Künstler, die es versucht haben und mit allem, was sie hatten und auch gute Songs. Ich kenne auch Künstler, die haben, da weißt du gar nicht, warum ist es denn, hat das denn nicht funktioniert? Warum ist denn, du hast Videos gedreht, du hast Tourneen, du hast Buy-Ons gemacht, ne, die irgendwie im Vorprogramm von keine Ahnung, Sunrise Avenue oder so, ne, gebucht, ne, die haben gespielt, die haben drei eigene Tourneen dann irgendwie, ne, und bei uns und Videos und TV-Werbung und das beste Beispiel ist Kamalia, ne? Also das war ja eine Künstlerin, die habe ich schon mal erzählt, die aus der Ukraine, wo der Mann eben da Milliardär ist und der läuft auch öfter mal im Fernsehen wieder rum gerade. Ja. Schöne Grüße. Wo ich da PM war und Promoter und die haben also ein Investment ohne Ende. Die Songs waren ja von Uwe Fahr und Kurt Petersen. Ne, auch produziert das Album, das hieß Club Opera, so, ne, wie habe ich schon mal erzählt, Puccini-Songs im Gewand, ne, mit Pop und geil gesungen, geil produziert, ne, direkt auf den Punkt, irgendwie aktuell, hat nicht funktioniert, gar nicht, ne? Gar nicht, also weißt du auch nicht, woran es liegt, und dann sind wieder Sachen, da schreibt einer einen Song, hier, was weiß ich, Passenger oder so, Let Her Go, ne? Ja. Gut, da denkst du gar nicht, okay, das nehme ich zufällig auch gemacht oder so, und dann ist da ein Song auf der Platte. Den habe ich als dritte Single ausgewählt, ne? Und auf einmal, boom, Platz 1, ne? Hier weltweit, ne? Auf 1, ne? Und keine Ahnung, 300.000 verkaufte Singles, 200.000 verkaufte Alben. Und dann, aber jetzt noch nichts wieder davon gehört, ne? Also der Ed Sheeran, sein Kumpel, Naja, meistgespielter Song auf Spotify und er, leider, der gute Mike Rosenberg, aka Passenger, leider mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Ne? Aber gut,
ja.
Also wir schweifen ab.
Ja. Ja, wahrscheinlich ist am besten, du suchst dir gleich so einen Sponsorpartner wie BMW oder so und keine Ahnung, und verkaufst dir. Also wenn ich heute Deutschrapper wäre, würde ich wahrscheinlich erstmal alle, weiß ich nicht, alle Uhren und Autovertriebe oder so abklappern oder ja. Ich weiß nicht, also weil ich glaube, selber schwierig. Irgendwas zu verkaufen oder was, schwierig. Also ich wüsste es.
Also du,
oder
ja, also
Merchandising vielleicht noch.
Ja, es gibt kein Patentrezept oder so. Wenn du jetzt klar, du kannst ja in der Rap-Liga, das ist ja nicht so, dass die das einfach irgendwie krasse Texte da und ein paar geile Beats, das machen ja viele, also ich weiß, das Patentrezept kenne ich da auch nicht so, ne?
Wahrscheinlich brauchst du erstmal einen Featuring-Partner, den man schon kennt, so, ne? Damit du erstmal so, weil wenn der eine Name bekannt ist, dann ist
ja,
der andere vielleicht auch interessant.
Auf jeden Fall was, ja. Ja.
Und dann irgendwie, ich weiß nicht, aber wenn ich jetzt so die Videos manchmal gucke, ich sehe ja manchmal noch so diese, es gibt doch so ein paar Kanäle im Fernsehen, wo man so Popcharts gucken kann oder so, ja. Dann sind das ganz häufig so gesponserte Videos, wo halt irgendwelche Autos durchs Video fahren oder irgendwelche Armbanduhren oder Getränke hingehalten werden. Ansonsten, ja klar, wer soll es bezahlen? Das ist ja irgendwie auch klar. Und
ja, von Spotify
können die nicht leben, das kann nicht sein.
Am besten wirst du Influencer und mit irgendeinem Scheiß
genau.
Und dann schreibst du dann ein paar Songs oder
machst
ein
Musik
Buch
dazu,
oder so,
ja.
Nächsten Film oder so, dann kaufen das sowieso alle. Aber ja, wie gesagt, es ist ja eine andere Diskussion gerade, aber ich habe das, wie gesagt, viel erlebt und viele gute Künstler, die einfach gar nicht mehr da sind, die nichts mehr veröffentlichen, die aufgegeben haben, weil es einfach nicht funktioniert hat. So, ne? Und was funktioniert schon? Das ist ja wirklich auch minimal, ne? Also das, was funktioniert, ist ja im Vergleich zu dem, was veröffentlicht wird, irgendwie, weiß ich, 0,1% oder weniger, ne? Das an der Masse an den 100.000 VÖs jeden Freitag, oder mittlerweile kommen ja jeden Tag Platten raus, oder Singles. Das ist brutal, ne? Und wenn man überlegt, dass so 10% der Sachen überhaupt gehört werden auf Spotify, dann mal gut nach. Dann weißt du ungefähr, was da an den restlichen 80 Millionen Titeln ist, ne? Die man nicht hört, ne?
Ja. Naja. Also ich weiß noch genau, wie ich früher schon irgendwie ein halbes Jahr vorher wusste, irgendwie dass jetzt irgendwie zum Beispiel Motorhead eine neue Platte rausbringt oder so, dann wusste man das einfach schon so und hat halt das irgendwie im Metal Hammer gelesen oder in irgendwelchen anderen Zeitschriften, dann wurde das schon so im Freundeskreis bei uns samstagabends diskutiert, ob die wohl gut ist, ob die wohl schlecht ist. Dann hat man vielleicht, dann gab es irgendwie auf Radio Bremen, gab es so eine Heavy Metal Show, glaube ich, jeden Freitag, da hat man da mal reingehört, da haben die jetzt schon mal einen Titel gespielt, so den, vielleicht so den potenziellen Smash-Hit, der dann so als Single veröffentlicht wurde oder so, ne? Und dann, und dann irgendwann stand die Platte im Laden und dann hast du die natürlich gekauft und und dann hast du gegebenenfalls auch noch das Poster besorgt und so und bist zum Konzert gegangen, ne? Ja. Also es ist einfach eine andere Zeit gewesen und da hatten die Bands auch noch andere Möglichkeiten, wahrscheinlich Geld zu verdienen, ne?
Oder ja, ich meine, Ace of Spades ist ja nun auch mal so, ne? Oder das sind ja Sachen, die noch so funktioniert haben, so, ne?
Ja.
Und wie lange sind die dabei, ne? Oder wie lange war Motorhead dabei? Und und klar gab es da ein paar Hits oder so eine Bomber und so, aber die und ohne Hit ist es halt, ne? Dann kannst du halt, ne? Dann machst du halt Jazz oder so, ne? Oder keine Ahnung.
Ja, ich glaube, Motorhead haben ja davon gelebt. Das war ja bei denen auch über, dass sie über Jahrzehnte, glaube ich, wenig Platten verkauft haben, ne? Aber dass sie immer so ein treues Publikum hatten, immer getourt sind, glaube ich, ne? Im Grunde immer getourt sind, oder? Und haben wohl da auch immer so ein bisschen ihr Geld verdient. Auch schon zu Zeiten, wo das andere Bands noch nicht gemacht haben, ne? Also jetzt, heutzutage ist ja, glaube ich, üblich, dass man ständig tourt und so, ne? Das war ja.
Ja, du verdienst sonst kein Geld, ne?
Also, ja.
Es wird ja gerade. Ja, sorry. Ja,
gut. Nee, das ist einfach genau das. Also, dass sie sozusagen damals schon. Ich weiß, dass es einfach irgendwann aufhörte, dass die Leute jetzt Motorhead cool fanden und dann wurden die Platten halt nicht mehr so gut verkauft und. Dann hast du die, ich habe mir die natürlich immer geholt, aber ich wusste natürlich auch, wenn die live auftreten, dann spielen die halt ihre größten Hits oder du hast dir mal ein T-Shirt gekauft oder irgendwas anderes, ne? Und
Also, weil jetzt gerade vor kurzem, ich glaube gestern oder so, die Grammy Awards, ne? Soll ich Kategorie mal eben zumachen hier, oder?
Ja, klar.
Top 10 müssen wir eben zumachen.
Ja, richtig.
Das ist ja Wahnsinn. So.
Frech.
The best of the best. Best. Last exit under the night. Thank you.
Genau, die Grammy Awards haben ja stattgefunden und so. Und da war eine Platte, die wollte ich immer vorstellen bei Lea, die und zwar von Bruno Mars und Anderson Park, ist Silk Sonic, heißt das Projekt. So ein Retro-Soul-Projekt, richtig geil. Also Silk Sonic, mal wer auf Soul steht oder der sollte da irgendwie mal reinhören. Schon etwas länger draußen die Platte. Hat den Grammy gewonnen für den besten Song und die beste Aufnahme des Jahres mit Leave the Door Open. haben wir den auf die, können wir auf die Playlist vielleicht packen, keine Ahnung. Mhm. Und dann hat noch gewonnen, und zwar der John Batiste, ein Jazz, also Jazzmusiker.
Kenne ich.
Sehr geil.
Ja. Eigentlich ist es der. Ja. Wollte ich gerade sagen, der ist doch der Hausmusiker von Stephen Colbert.
Ja. Der Latest Hunter, der Saturday Night Live. Ne? Genau, kennst du auch, ja, genau. Richtig geiler Typ so. Bestes Album von mit einem Grammy ausgezeichnet. We Are heißt das Album, und hab mal reingehört, John Batiste, total coole Platte. Mhm. Er kommt aus der Nähe von New Orleans und macht eigentlich mehr, es ist viel Gospel drin, Soul, gar nicht so viel Jazz, also auch viel New Orleans Style so, und ich hatte einen Song, der Boyhood heißt der, den wollte ich vielleicht auf die Playlist packen. Mhm. Total positiv, gute Laune, ne? Also
eigentlich so Pianisten, aber auch Bandleader, ne?
Ja, und, ja, auch Sänger, ne? Also Sänger.
Auch Sänger.
Ja. Hm. Hat auch also gar nicht viel Plays, hat gar nicht so viel Plays irgendwie auf Spotify. Ja.
Also wahnsinnig sympathischer Typ jedenfalls.
Ja,
also,
ja, tolle Ausstrahlung, und ich habe die Platte durchgehört, We Are, die Deluxe Edition, auch coole Videos gemacht, also es ist ein Phänomen, dass diese afroamerikanische Musik, oder ne, jetzt gerade so total durch die Decke geht, also mit gerade in Zeiten von diesen ganzen Krisen und so weiter, dass da jetzt so absolut positive Musik so gerade im Radio anscheinend stattfindet. Ich habe mich übrigens wieder mal mit beschäftigt mit hier Kimmel und so weiter, oder diesen ganzen Sachen, diese Dominion, wo Leute oder Videos, da wo dann Leute auf ein Kopiergerät schießen mit Schrotflinten irgendwie, weil sie, da haben sie eine Dominion Voting Machine drauf geschrieben, ne? Alter, nur so ein. Eigentlich kann man diesen ganzen Kimmel-Scheiß nicht mehr gucken, weil mich das so runterzieht, ey. Was da los ist, das ist ja. Ich meine, das ist so. Ich habe echt Angst, wenn der Typ in 3 Jahren wieder da ist. Ja. Der Orang-Utan da, dann. Keine Ahnung, aber gut, wir werden sehen. Jetzt ist ja. Es muss ja erstmal Kim Jong-un die Aufmerksamkeit hier auf sich ziehen, aber es ist halt schon brutal, was da los ist in den USA, oder? Also immer noch. Oder zu erwarten ist, ne?
Ja. Oder die andere Frage ist ja noch, ob Putin irgendwann die Welt beherrscht oder ob er dann irgendwann im Führerbunker sitzt mit Zyankali im Mund, das wird sich rausstellen. Irgendeine von den Lösungen wird es ja wahrscheinlich werden. Ich glaube nicht, dass wir Kumpel bleiben, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee. Aber es ist schon erschreckend, ehrlich gesagt.
Ich finde, Biden sollte man, auch im Zuge gerade von weiß ich nicht, was du gerade sagtest, ne, dass man eben, dass jetzt die schwarze Musik auf dem Vormarsch ist, vielleicht sollte Biden auch mal den Staffelstab langsam übergeben an Kamala Harris. Ich weiß jetzt nicht, ob die Republikaner mehr auf die stehen als auf ihn, aber es ist jedenfalls.
Die schwarze Frau wäre immer cool, das wäre sehr progressiv. Ja, aber das ist aber
so ein bisschen die Power.
Ja, aber ich glaube auch, ich habe sicher nicht so in den Vordergrund gespielt, also was man echt so mitkriege, aber ich muss auch sagen, dass diese Zerrissenheit in dem Land, ne, sagen die, es gibt ja nur noch Trump oder Sozialismus, ne? Die Wahl ist ja sozusagen so beschissen.
Ist bei denen immer noch viel zugespitzter als bei uns, ne? Ja, das ist einfach.
So, ja, ne? Es gibt das überhaupt keine Überschneidung, null.
Nee.
Annäherung irgendwie zwischen den Lagern. Nee. Ist so irgendwie eine. Naja, bei zwei Parteien System muss es ja irgendwann mal so weit sein, ne?
Das ist so, ich weiß es nicht.
Auseinander dividiert sind, aber es ist schon erschreckend.
Es ist eine Riesenscheiße, weil das wirklich. Bisher ist es, wie gesagt, es ist ja auch noch, ist ja wohltuend, doch zu wissen, dass da irgendwie jemand ist, der auch wirklich Waffen liefert an die Ukraine, während wir das wieder nicht geregelt kriegen oder nicht vernünftig geregelt kriegen. Die Amis haben, glaube ich, jetzt schon für 1,5 Milliarden Dollar Waffen geliefert an die Ukraine, während wir immer noch überlegen, ob wir doch nicht die alten NVA-Raketen schicken, die nicht funktionieren. Also da könnte ich kotzen, wenn ich das höre. So, das ist wirklich, das ist alles so tragisch und trist, was Deutschland ist immer so der Lehrmeister der Welt, will sich aufspulen zum moralischen Vorzeichen und so, und wenn es drauf ankommt, und nie wieder Krieg und nie wieder Auschwitz und so, aber wenn es drauf ankommt, den Schwanz einziehen, das ist wirklich, für mich ist das ganz, ganz bitter.
Im Augenblick, ja, jetzt werden ja für 100 Milliarden erstmal nur F-35 Kampfjets.
Ja, das dauert ja wieder 20 Jahre, bis die bestellt haben. Und
bis sie alle fliegen können. Ja, wahrscheinlich. Ein paar zu Bruch. Ja, mal sehen. Ja, was war sonst noch los? Ich hatte sonst
erzähl.
Ich hatte noch eine Sache, und zwar Ralf Rangnick, ne? Kennt man ja, ob der der hatte eine Idee, und zwar ist der ja bei ist er noch bei Chelsea? Ich glaube, es ist.
Nee, weiß ich gerade.
Auf jeden Fall hatte er die Idee, dass man die Schiedsrichter in England, also zumindest, mal zum Training, beim Training mit mitlaufen lässt. So, dass sie so,
Manchester
dass
United.
Ich bin auch völlig raus, danke. Dass die Schiedsrichter sozusagen in der Woche mal vorbeischauen beim Verein und dann ein bisschen die Spiele pfeifen, die Testspiele, also die trainieren ja ständig auch hier, erste Elf gegen zweite Elf oder so, und dass die das sozusagen, die Dinger pfeifen, dass die Mannschaft kennenlernen und dass sie auf dem Platz nicht da immer sozusagen als großer Unbekannter rumrennen, weil das würde ja, das finde ich eigentlich ganz geil, dass man dann sozusagen nicht im Spiel dann immer erst sozusagen den Herrn kennenlernt und dann gleich sich so Sachen rausnimmt, die man sich vielleicht dann nicht rausnimmt, wenn man ihn bisher mit dem mal da irgendwie schon mal bei so nicht wichtigen, bei nicht so wichtigen Ereignissen zusammen auf dem Rasen stand. Fand ich ganz geil. Gute Idee. Übrigens, was war noch? Ach genau, weil wir ja gerade, du hast ja die Ehrendivisie erwähnt, Deutschland-Holland. Habe ich gesehen, das Spiel, Deutschland-Holland, in Amsterdam, Testspiel 1-1. War ja ein geil, also echt ein gutes Spiel, ne? Ich weiß, was du es gesehen hast.
Nee, leider nicht.
1-1, also 1-1 gerechterweise ausgegangen. Ich weiß gar nicht, das Müller hat, glaube ich, das 1-0 geschossen. Aber genau, fand ich, war ein gutes Spiel und
ja.
Ich freue mich.
Haben wir nicht auch schon mal 1-1 gesehen in Portugal?
Ja!
Deutschland-Holland?
Mit Ruud Gullit und Dings hier und wie heißt der andere noch? Der.
Ja, ich glaube. Boah, ey.
Wer hat das so geschossen beim 1-1?
War 2004 Europameisterschaft, ja, ne? Kann das sein?
Ja, das kann sein, ja.
Und genau, ist auch 1-1 ausgegangen.
In Porto war das. Ja. Da waren wir zusammen.
In Porto, genau. Estádio Dragão, sehe ich gerade hier. Ja. Ich habe es gerade mal aufgerufen.
Ich muss mal, warte mal, wenn das Tor geschossen, das war doch, jetzt komme ich hier.
Das Tor geschossen. Das Tor
geschossen.
Ruud van Nistelrooy.
Ach, kann ist das sein?
Nee.
Kann sein, aber Frings hat das Einzel geschossen.
Genau, Thorsten Frings hat das Einzel geschossen, genau, das 1-1 hat geschrieben. Ruud van Nistelrooy.
Genau, könntest du. Stimmt.
Ja. Naja, lange her.
Aber hat er nicht Ruud Gullit auch gespielt?
Da muss ich mal gucken. Ruud Gullit hatte anscheinend. Raphael van der Vaart war dabei. Und viele andere, aber nicht. Nee, anscheinend nicht. Bei uns hat damals sogar noch Rudi Völler gespielt. Nee, als Trainer, sorry. Trainer. Rudi Völler, 2004 ja, Trainer genau, für Deutschland, Dick Advokat für Niederlande.
Edwin van der Sar, Phil Boomer,
genau, auf Tor.
Edgar Davids hat gespielt. Edgar Davids. Stimmt, wann ist.
Ja.
Nee, Ruud Gullit war schon länger raus.
Ja.
Dick Advokat, der Trainer. Naja. Gut, ja, achso, dann müssen wir noch die Outro-Musik spielen. Sonst haben wir. Wollten wir eine kürzere Sendung machen, dann sind wir bei 1,20.
Jetzt sind wir aber endgültig in der Sentimentalität angekommen. Ja,
genau. Entschuldigung, falls ihr die Geschichten alle schon mal gehört habt. Ne? In einem der 500 vorhergehenden Podcasts. Könnte gut sein. Wir erleben ja nichts mehr.
Fußball.
Wir erleben ja nichts Neues mehr.
Fußballmusik.
Also ist das bei allen Männern.
Ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Nein. Ja. Nee, wir sind ja auch im Grunde sind auch die Mehrheit der Gesellschaft mittlerweile, ist das nicht so? Ich weiß nicht, in der Bevölkerungspyramide sind wir doch jetzt mittlerweile, glaube ich, der fetteste Part, oder wenn ich es richtig weiß.
Könnte sein.
Ja. Ja.
Wartet mal, bis wir in Rente gehen, dann wird's teuer.
Das wird richtig teuer.
Ja, könnt ihr schon mal sparen.
Ja.
Ja, war doch eine schöne Sendung, rund und bunt.
Absolut.
Ja, ich bin übrigens nicht mehr ansteckend. Also wer mich besucht, mal ganz kurz dazu.
Also wenn ich auf der Straße küssen möchte,
ich habe Symptome.
Ist herzlich eingeladen.
Ja, ich habe auch so einen genesenen Nachweis sogar schon bekommen von der Post. Von der Post, vom Gesundheitsamt.
Hast du denn auch schon einen versehrten Ausweis, dass du
vielleicht
kostenlos Bus fahren kannst oder so?
Nee, so weit kommt es noch. Nee, ja. Aber doch eine schöne Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Schöne Grüße an alle.
Alle, die uns an alle daheimgebliebenen und genau, leg dich wieder in die Herz-Lung-Maschine und schlaf schön und weiterhin gute Besserung.
Genau. Ne? Das Outro ist jetzt, habe ich jetzt ein langes Outro gemacht, 8 Minuten. Ja. Wir können jetzt 8 Minuten über dieselbe Melodie reden, bis sie uns so in Ohren rauskommt.
Stell auch mal so ein 10-stündiges Outro vielleicht mal bei YouTube rein, weißt du, wie das The Flute gibt's auch so mit die 10-Stunden-Version, glaube ich.
Ach so, ja, genau.
Mit dem kleinen tanzenden Zwerg.
Ja, genau. Das,
Vielleicht machen wir mal so ein Video von uns beiden, wie wir so tanzen und dann, das geht dann so 10 Stunden.
Ja, und dann machen wir einen ETF draus.
Oder wir müssen einfach am Tisch und trinken Kaffee.
NFT, Non-Fungible Token. NFT, mein Gott. NFT und das.
Wollte ich mir jetzt vor kurzem auch schon mal kaufen, aber ich habe leider keine Kryptowährung zur Verfügung. Das wurde nämlich angeboten von einem ganz coolen Designer da auf Instagram. Ich hätte mich da auch beteiligen können, aber ich hatte leider nicht so ein Konto. Hast du denn so ein Konto?
Ich bin da raus, nee.
Ich hab noch mein Knackskonto mit meinem Sparkassenbuch, aber ich habe keine Kryptowährung. Wo kriegt man sowas her?
Aus dem Internet, glaube ich, aber ich bin da auch der falsche Ansprechpartner.
Nee, da bin ich nicht so oft. Lass mal.
Nee, aber ich hole mir also dir Gaku Okazaki vom Cover.
Ja.
Vielleicht mal sowas, so ein kleines Bild. Da könnte man investieren, mal gucken.
Na klar.
Also, genau, falls ihr Fragen habt zum Künstler, meldet euch. Es ist wirklich interessant. Genau. Vielleicht startet er durch, wir drücken die Daumen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, ne?
Ja, keine Frage.
Ja, vielleicht sieht die Welt dann schon anders aus, hoffentlich.
Ach, Leute.
Aber war doch gut. Ne?
Heute hat Spaß gemacht.
Jetzt müssen wir auch
der Rest nervt.
Staffelstab übergeben. Nee, wie heißt das? Zum Ende kommen, nee. Ich bin in so einem Laberflash gerade.
Das macht nichts.
Es liegt an meinem Fenchel-Kümmel-Anis-Tee, den ich hier gerade von Aldi. So, okay, Eggert, haben wir noch was?
Nö, ach, gar nichts. Lass einfach auflegen.
Sagst, jetzt ist Zeit und Gelegenheit.
Ich habe noch alte Metalhammer abzugeben. Und
Adresse stellen
wir online. Ja. Was kann ich noch sagen? Wenn jemand Erfahrung hat mit Nagelbettpilz, kann sich auch mal melden.
Ja, da habe ich. Von meiner Hautärztin Terbinafin Purin bekommen. Das soll man so Tabletten. Die sind voll auf die Leber. Nehme ich natürlich jetzt nicht nach Corona, aber dann ist der Nagelpilz, der fluchtartig in.
Hatte ich jetzt so ein eingewachsenes Haar in der Nase, das hat ganz doll wehgetan.
Da habe ich jetzt nichts für.
Das.
Ja. Gut, wir klären das intern. Genau. Dann bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen jetzt unter 1,30 mal Schluss. Schade, Uli, tut mir leid. Diesmal unter nicht mal 1,30 geschafft. Aber nächstes Mal wieder. Ne?
Alles klar.
Und denkt immer an die 80er, das war eine tolle Zeit. Ne?
Das war eine Scheißzeit, hör auf jetzt.
Ach stimmt, genau. Da hatte ich meinen Trauma noch nicht im Griff gehabt.
Die 70er waren geil.
Die 70er, ja, okay. Genau. Da war ich noch klein und. Nee. Alles klar, ja.
Die 30er waren scheiße. Ja, egal.
Ja, ich kann mich schlecht nicht mehr so ganz erinnern, aber ich glaube. Guck mal nochmal, wenn ich mal Fotos angucke.
Hast du nicht damals vor 40 Jahren geguckt, immer auf dem dritten?
Ja, vor 40 Jahren, da. Oh Gott, hör auf, Alter.
Damals war, also als wir klein waren, waren die 30er vor 40 Jahren.
Also das muss ja dann, warte mal, 85.
Nee, richtig. Stimmt.
Ja gut, der Kriegsanfang war 39, dann 39 plus 40 waren 79, stimmt, 79 war
es. Der Krieg ging ja 6 Jahre.
Ja, ich erinnere mich. So, jetzt aber Schluss. Schönen Abend, ne? Tschüss. 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 Jetzt fängt das wieder an, ey. Das ist zum Kotzen aus. So, jetzt
ist fahren wir noch eine Runde.
Ich nehme noch auf, ne?
Jetzt wieder zusteigen. Liebe Freunde, jetzt wieder zusteigen.
Liebe Freunde, genau. Fahrschiff lösen. Wir fangen nochmal von vorne an.
Los geht die wilde Osterfahrt. Bei uns haben sie schon den Ostermarkt aufgebaut, übrigens. Mit Riesenrad und Autoscooter.
Ja, schick mal ein Bild, ne? Also dann. Tschüss.
So, ich muss los, ne?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.